Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo Kinder, wollt ihr heute etwas Tolles sehen?
Ja, das wollen wir, ja!
Okay, wir gehen zum Militärlager. Beeilt euch, nicht so langsam! Was seht ihr, Kinder?
Wir sehen einen Panzer!
Ja, das stimmt. Im Militärlager steht er an erster Stelle. Hallo, Herr Panzer, was machen Sie?
Ich schütze unser Land und auch unsere Grenzen.
Boah, Rainer, ich muss dringend kiffen.
Ganz wichtig, unsere Grenzen.
Schaut, da ist der Armeelaster. Hallo, Armeelaster, wie geht's?
Hallo, Bob. Ich muss den Soldaten Waren liefern.
Ist schön, oder?
Alter, was ist das denn? Was ist das?
Das war Bob, warte mal, ich muss mal gucken, wie es heißt. Es wurde uns von einem Hörer zugeschickt. Das
Bob
war
der Bombardier oder was?
Nah dran, das war Bob die Bahn. Besuch im Militärlager.
Verarsch mich doch nicht. Nein, hallo, Herr Panzer, er schützt unsere Grenzen.
Das lief irgendwie im Bayerischen Rundfunk oder so. Die treffen nach dem Panzer noch die Ambulanz, den Armeelaster, das U-Boot, das Kriegsschiff, den
das Kriegsschiff. Du verarschst mich
Nein,
doch.
Nein, ernsthaft.
Hallo, Herr Panzer, er schützt unsere Grenzen. Sein Großvater hat früher auf Amerikaner geschossen. Ey, wie lächerlich ist das denn?
Das U-Boot wird gefragt, seid gegrüßt, Mr. Kriegsschiff. Sind Sie von weit her gesegelt? Und darauf sagt das Kriegsschiff, ja, wir segeln auf dem Meer und sichern die Küste. Das ist doch bestimmt was, worauf man stolz sein kann, oder?
Wer hat das gemalt? Horst Seehofer? Oder?
Ich weiß nicht, das ist so ganz schlecht, ganz, ganz schlecht animiert. Ich kann dir nachher mal einen YouTube-Link schicken. Es geht irgendwie 5 Minuten in Summe, aber das wollte ich uns jetzt nicht antun, das ist dann doch ein bisschen zu hart.
Alter, es ist auch so wahnsinnig schlecht gesprochen, ne? Also das muss man mal sagen, das finde ich das Auffällige. Es ist erbärmlichst gesprochen, also richtig. Hallo, Herr Panzer! Ach, Reini, ich sehe mich nach meinen Pornodialogen zurück. Was tun Sie hier? Ist auch geil. In dieser Militärbasis. Ich meine, was ein Panzer beim Aldi treffen oder so, okay. Aber in der Militärbasis bin ich gar nicht so überrascht, wenn da so ein Panzer ist.
Das ist auch schön, ne? So, wo gehen wir denn heute hin? Heute gehen wir ins Militärlager. Denn Krieg ist ein richtig doller Spaß.
Ey, ohne Scheiß. Aber das ist für Kinder produziert.
Das ist für Kinder produziert, ja. Das ist so wie Thomas die Lokomotive oder so in dem Stil gemacht.
Oh Gott, Alter.
Das ist geil. Ne? Denkt man, oh, ey, ticken die nicht mehr ganz sauber?
Das hat uns ein Hörer geschickt,
ja.
Vielen Dank. Wir wissen beide wieder nicht, wie du heißt, aber das ist ein sehr cooler Scheiß.
Ich weiß es, ich könnte sogar nachgucken, aber hier steht nicht, ob der Name genannt werden sollte oder nicht und deshalb spare ich mir das Ganze mal.
Ach so, Reini, du wieder. Mein Gott, wenn uns jemand das schickt, dann kannst du zumindest den Vornamen sagen.
Manche
jetzt
Leute
doch
möchten das vielleicht nicht. Das
oh, ist, du bist wieder Datenschutz, Reini, weißt du? Oh, jemand, der seine IP-Adresse auf dem Klo verschlüsselt. Reinhard, komm, wie heißt der Mann? Klaus, Stefan, nicht. Thomas,
sag
Daniel.
Nee, Reinhard, war noch nicht das Richtige dabei. Ist egal, kann ich dir später sagen. So, ist schön, oder? Militärwerbung für Kinder.
Endlich mehr Militärwerbung für Kinder. Ich habe das leider noch gar nicht ganz gesehen, aber es gab doch diese geile Serie von Sacha Baron Cohen, wo er als israelischer Militärausbilder in die USA geht. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, bei geile Serie sagst du jetzt die Rekruten. Hast du das gesehen?
Oh Gott, mit dem Naturfilmer, Marki, Uwe, irgendwas. Ja, ganz fürchterlich. Ja, hier war Werbung dafür, für die Rekruten vor meiner Haustür. Da gibt es irgendwie so Cross-Marketing mit irgendeinem Naturheini, der aber eigentlich gar nicht so, ich habe den mal getroffen, so richtig der Naturheini ist der gar nicht. Also ich glaube, der findet sich selber einfach total cool. Aber ja, weiß das, nicht, ob der Tiere also, so cool findet. Macht mir nicht so einen Eindruck.
Für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, die Rekruten ist von 2016 war es, glaube ich, so eine Reality-Show, mehrteilige Serie, die auf YouTube von der deutschen Bundeswehr produziert und ausgestrahlt wurde, wenn man das denn so sagen möchte. Und das war im Grunde sowas wie eine ich guck's gerade, das Ding hatte 80 Episoden von 5 bis 10 Minuten Länge und wurde täglich ausgestrahlt. Also gab täglich eine neue Folge auf YouTube. Und da hat man
täglich.
Und da hat man Rekruten halt beim Grundwehrdienst oder so begleitet. Oder ich weiß nicht, ob es Grundwehrdienst war oder ob es irgendwie die ersten Jahre nach der Verpflichtung oder so. Auf jeden Fall hat man Leute bei der Ausbildung der Bundeswehr begleitet. Was dabei, also ich habe es komplett gesehen, zumindest die erste Staffel, da gab es ja mehrere von.
Warum hast du das komplett gesehen?
Ich habe es mir mal angeguckt, weil ich das sehen wollte, weil das zumindest in Werbekreisen sehr gelobt wurde, die ganze Scheiße. Ich finde es, weiß ich nicht, ich finde es, ja, natürlich soll die Bundeswehr Werbung machen, die brauchen ja auch irgendwoher ne, ihren Nachwuchs und so weiter. Aber die natürlich war diese Serie Werbung, gut gemachte Werbung, halt verpackte Werbung, die sich explizit an Jugendliche richtet. Weiß nicht, finde ich ein bisschen problematisch, weil Krieg halt, egal in welcher Form, immer brutal ist und immer scheiße ist. Und
weil Werbung immer dazu tendiert, es zu verniedlichen. Ne?
Ja, absolut. Also hat man ja auch auf der Gamescom gesehen, ey, da wird einem kotzübel. Ne? Hast du das mitbekommen?
Ja klar, ich war auf der Gamescom.
Mehr Overworld geht nicht und so. Ja, mehr Kugel im Kopf geht auch nicht. Das ist so.
Ja,
das
war sehr unangenehm. Auch weil die Bundeswehr hatte, wie heißt das, World of Tanks spiele ich persönlich nicht. Aber ist ja so ein Phänomen, ne? So ein Panzerspiel. Ich habe das mal ausprobiert, das war mir ein bisschen slow. Aber da hatten die halt auf der einen Seite einen riesigen World of Tanks Stand von dem Entwickler, ist glaube ich, weiß nicht, tschechisch oder sowas, und richtig großes Spiel, und daneben einen riesen Stand der Bundeswehr, wo du dann auch so ein Training absolvieren konntest und Klimmzüge machen und so und schon mal gucken konntest, ob du vielleicht jetzt mal World of Tanks ins Reale übertragen kannst.
Ja,
ich bin da sehr vorsichtig, muss ich sagen, weil ich bei mir war also glaube ich schon in der DNA mit 2 Jahren klar, zum Militär wird's nicht gehen mit dem Jungen. Ich meine, ich wäre auch entweder standrechtlich erschossen worden wegen Befehlsverweigerung oder wäre so abgekackt, so Full Metal Jacket mäßig, weißt du, dass die anderen Rekruten schon in der ersten Nacht mit so Handtüchern voll mit Seifenstücken an mein Bett gekommen wären, mir erstmal die Scheiße aus dem Leib geprügelt hätten. Ich bin aber auch insgesamt eigentlich sehr dankbar, dass ich Komiker und selbstständig geworden bin, weil ich so in so autoritären Systemen oder überhaupt mit wie nennt man das nochmal?
Hierarchische System. Strukturen.
Hierarchische Strukturen kann ich überhaupt nicht umgehen, muss ich sagen.
Finde ich auch sehr problematisch. Also wenn gerade dann so im Bereich, also Militär, ne, da ist dann ja ne, diese Befehlskette und so, und wenn dir irgendein Vorgesetzter was sagt, machst du das, ne? Oder du solltest das tun und nicht noch groß Fragen stellen oder irgendwas diskutieren, da habe ich auch Probleme mit. Also auch generell diese ganze Militärgeschichte und so finde ich problematisch. Und Militär ist halt nur mal da zum Krieg führen und nicht, wie es die Bundeswehr häufig oder wie es jede Armee häufig gerne verkauft, so um humanitäre Hilfe zu leisten. Wenn man das machen will, kann man auch zum technischen Hilfswerk gehen. Ne? Dafür muss man nicht zur Bundeswehr. Aber egal,
ja,
bevor wir uns wieder unbeliebt machen bei Bundeswehrmenschen.
Wir können uns unbeliebt machen, bei wem immer wir wollen. Es ist legitim, dahin zu gehen.
Ja, klar.
Ich verbiete das auch keinem.
Man
muss halt immer im Hintergrund behalten oder im Hinterkopf behalten, dass die Leute am Ende des Tages fürs Land den Kopf hinhalten. Ich glaube, dass viele, die es tun, vorher nicht wissen, wofür sie sich da entscheiden.
Ich glaube, wissen schon, aber ihnen ist nicht die Tragweite ist ihnen nicht bewusst. Also was es wirklich dann bedeutet, ne, dass irgendwie im Krieg sterben oder im Krieg sein nichts Heroisches hat und diese ganze Kameradschaftsgeschichte und so weiter halt auch mehr Marketing als alles andere ist, ne? Und
es ist einfach ein trojanisches Pferd, um dich da reinzukriegen, ne?
Ja.
Also dieses ganze eine Truppe, also wenn du irgendwo in Fallujah dir das Bein abgerissen wird von einer Autobombe und du elendig verblutest im Sand, dann bringen dir irgendwie die 3 Kameraden, die dich da durch die Steppe ziehen, dann auch nicht mehr viel. Also
ich kann zur Struktur generell ja auch wenig sagen, weil ich ja selber auch nicht beim Bund war und so. Mir ist das
Ganze. Reinig, wir beide beim Bund. Ne?
Ja, mir ist das Ganze etwas zuwider. Ich habe ja mal erzählt, ich war mal auf so einer Berufsinformationsmesse, also irgendwann so Mitte Promotion, weil wir mal gedacht haben, so ja, gucken wir mal, was es so gibt. Das Hauptproblem dabei war, dass sich diese Messe nicht so richtig an uns richtete. Wir waren irgendwie durchweg überqualifiziert oder halt nicht mehr für die 4 Firmen irgendwie in irgendeiner Form geeignet. Wir waren irgendwie, weiß nicht, so Autozulieferer und sonst was da alles war. Ne? Immer wenn wir mit den Leuten so an den Ständen so ins Gespräch kamen, war so die Frage so, ja, welchen Abschluss streben Sie denn gerade an? Bachelor oder schon Master? Ne? Weil die haben am liebsten irgendwie Bachelorstudenten, die sie irgendwie für eine duale Ausbildung oder für ein weiteres Studium in ihre Firma holen können und die schon direkt zurechtbiegen oder für sich selbst quasi ausbilden, was man ja auch durchaus verstehen kann. Ne? Und wenn du dann ankommst und die dich fragen, ja, welchen Abschluss streben sie denn gerade an und du sagst, ja, Promotion, dann sagen die, ja, da haben wir leider nichts für sie, das ist schon, wir suchen eher andere Leute, bla bla bla. Da war man schlicht und einfach auf der falschen Messe. Die einzigen, die wirklich Interesse hatten und richtig freundlich waren, waren zwei Herren im Anzug von der Bundeswehr.
Aber was wollen die mit einem Physiker? Ja, gut, den braucht man ja auch, ne? Also.
Von Grundlagenforschung über irgendwelche Berechnungen bis sonst was. Ja, alles, was so, ne? Also, die Waffe sagt da ja auch niemand. Das ist ähnlich wie beim Lasertag.
Markierer?
Ja, Markierer auch nicht, sondern es sind immer Defensivsysteme.
Defensivsystem. Oh,
ja, Defensivsystem.
Ja, oder, Defensivsystem.
Die haben auch noch verklausuliert, gibt's auch noch irgendwie, also Waffen haben die auch, aber irgendwie verklausuliert, das sind dann irgendwie Aktoren, heißt es dann, glaube ich. Entwicklung von Aktoren.
Entschuldigung, ist hier die Abteilung für Traktoren? Nee, hier ist Aktoren, hier können Sie Waffen kaufen. Ja, oh, fuck, ich wollte ja, eigentlich nur ein Rasenmäher.
Also ich finde Werbung für die Bundeswehr und so weiter ja auch vollkommen legitim und vollkommen okay und so weiter. Ich glaube nur, man sollte gerade den jungen Leuten mehr vermitteln, was das alles mit bedeutet. Also auf was man sich da einlässt und wie lange.
Ja, ich meine, wir leben ja in Deutschland immer noch in einem System. Wir sind wahnsinnig lange besetzt gewesen, hatten keine große Armee mehr. Wenn du da aus den USA kommst und wenn du schaust, wie die Anwerber da wirklich durch die ländlichen Gegenden ziehen und irgendwie das arme Landvolk einsammeln, entschuldige bitte, da gibt's ja einige Filme auch drüber, wo du wirklich nur Kopfschütteln sitzt und denkst, wenn das auch nur halb so bitter und zynisch ist, wie es da dargestellt wird, dann denkst du einfach, also es gibt ja den alten Satz, im Krieg sterben die Söhne armer Männer für die Söhne reicher Männer, die nicht hingefahren sind. Und ja, genau so ist es ja auch. Ne?
Also in den USA und so weiter hat aber auch diese ganze Militärgeschichte ein ganz anderes Standing. Ne? Also
ja, aber wenn du dir vorstellst, wie viel mehr Tote die zu verantworten haben. Also
ja, keine Frage. Aber ich meine, Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Rezeption, also wie es wahrgenommen wird, ein ganz anderes Standing. Wenn du da eine Firma hast und irgendwie sagst, hier, du entwickelst was für die CIA oder du entwickelst was fürs amerikanische Militär oder so, also sei es jetzt Geheimdienst oder Militär, dann ist das für deine Firma eher eine Auszeichnung, ne, wie es wahrgenommen wird. Wenn du hier sagst, du baust was für die Bundeswehr, ne, dann sagen die Leute,
dann bist du schon beäugt, ja.
Ja, genau, oder sie haben diese Pistolen gemacht, die um die Ecke schießen können, ne, aber es nicht sollen. Das, ja, also ich habe hier auch, ich habe mir in letzter Zeit mal ein bisschen Stellenanzeigen von hier bei mir in der Gegend so angeguckt, verschiedene Forschungseinrichtungen und so. Und da sind dann auch Stellen bei, wo so im Nebensatz so ganz unten drunter steht, so ja, kann diese Stelle kann Projekte hier mit Wehrtechnik bla enthalten. Und das dann im Moment, wo ich so, okay, nein.
was ich erstaunlich bei den Amis zum Beispiel finde, ich meine, du musst dir vorstellen, eine ganze Generation völlig traumatisiert durch den Vietnamkrieg, eine ganze Generation traumatisiert durch den Golfkrieg. Ne? Und trotzdem hat das Militär es über Jahrzehnte geschafft, Zweiten Weltkrieg müssen wir nicht drüber sprechen, aber es war ja zumindest ein Defensivkrieg in dem Fall, sein Standing in der amerikanischen Kultur nicht zu verlieren. Ne? Also man würde doch eigentlich denken, bei so vielen Toten, die da in fremden Ländern aufgrund von Grenzerweiterung oder absurder politischer Winkelzüge der Amis draufgegangen sind, müsste das Militär ein schlechtes Standing haben bei den normalen Menschen.
Das ist aber, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Das ist immer weit weg gewesen. Also die Amis haben ja nie, zumindest ist es mir nicht bewusst, nie auf ihrem eigenen, also auf dem eigenen Land Krieg geführt. Also es gibt dort nichts, also keine Städte, die kaputt gebombt wurden oder so. Es gibt dort keine Wehranlagen, die irgendwie noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern oder so. Ich meine, wenn du hier in Deutschland eben rumfährst,
ja gut, aber sie haben trotzdem Armeefriedhöfe voller Toter, ne? Und Familien, die Hälfte ihrer Söhne in Vietnam verloren hat. Also eigentlich würde man doch denken, dass die Generation, die in Vietnam war, ihre Kinder dahingehend erziehen müsste, dass auf gar keinen Fall irgendeiner von denen in den Golfkrieg zieht, in den Afghanistan-Krieg oder in den Irak-Krieg zieht. Ja, also
ja, kann sein, aber das ist halt im Gegensatz zu Deutschland jetzt mal auf die Masse gerechnet auch ein verdammt großes Land, ne? So mit einer Menge Menschen.
Ja, dreimal so viel wie wir, ne? Und trotzdem ist es.
Und
ja,
es wird ja auch da gerne irgendwie so dieser Mythos vom Hightech-Krieg, ne? Mit chirurgischer Präzision, wo der einzelne Terrorist im Krankenhaus weggebombt wird, ohne das Krankenhaus kaputt zu machen oder so, ne? So in etwa. Naja. Ja,
also der beeindruckendste Film, den ich dazu gesehen habe, es gibt ja nun wirklich viele Antikriegsfilme, aber ich würde sagen, in den letzten Jahren, der hat auch den Oscar für den besten Film damals bekommen, war The Hurt Locker. Ich glaube im Deutschen sowas, ein dämlicher Titel, so Tödliches Kommando oder sowas, über eine Bombenentschärfungseinheit in Afghanistan oder in Irak, ich weiß nicht mehr genau. Ah. Hast du ihn gesehen?
Nein, habe ich nicht, aber dank des Titels habe ich jetzt direkt wieder den Film Phantomkommando im Kopf.
Davon ist er relativ weit weg. Ja. Aber im Endeffekt, es geht halt um einen Soldaten, der Bomben entschärft und in Verbindung damit wahnsinniges Leid sieht und erlebt. Im Englischen hieß er also Hurt Locker von Catherine Bigelow, der Ex-Frau von James Cameron. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt, ich müsste mal nachschauen. The Hurt Locker ist ein wahnsinnig starker Antikriegsfilm.
Tatsächlich Tödliches Kommando heißt er auch.
Ja,
Deutsch.
Schrecklich.
Von 2008. Ja, doch, von 2008. Ist er. Ja,
damals den Oscar für den besten Film bekommen, unerwartet. Und ja, war halt so unter dem Höhepunkt des Irakkriegs, der ja auch bis heute nicht beendet ist. Und das ist schon, also der zieht ja teilweise die Schuhe aus, ne? Also ein Kind mit Bombengürtel, das auf die Entschärfer zuläuft und so. Situationen, die wirklich also sehr stark an der Realität orientiert sind. Und am Ende endet der Film, ich spoil jetzt nicht, wie er endet, aber im Endeffekt ist es so, dass der Hauptcharakter halt nie aus dem Krieg zurückkommt im Kopf. Und das ist sehr schön dargestellt, so, ne?
Ja, das gibt's ja anscheinend bei Soldaten häufiger, ne? Dass wenn du so richtig, richtig krasses Leid gesehen hast, da drauf hängen geblieben bist.
Ja, gut. Also ich meine, das überrascht auch keinen. Die menschliche Psyche ist auch nur begrenzt. Also es gab einen, da gibt es ja viele Theorien drüber, zum Beispiel wie überhaupt es jüdische Menschen, die das KZ überlebt haben, geschafft haben, daran nicht währenddessen oder währenddessen später, vielleicht, ne? Auch schon oder auch später daran nicht völlig zu verzweifeln und völlig, depressiv zu werden, sich umzubringen. Das gab es natürlich.
Eine Frage, die ich mir dabei oder die man sich dabei ja wahrscheinlich auch häufiger stellt, ist, wie die Täter das geschafft haben, das auszublenden und damit im Nachhinein irgendwie zu leben.
Naja, die Täter, das ist ja für klassische Verantwortungsdiffusion, ne? Also,
ach so, ich habe Befehle befolgt.
Genau, ich habe Befehle befolgt. Ich war Teil eines Systems, das mir gar keine Möglichkeit gelassen hat.
Ich war ja dagegen.
Ich war eigentlich dagegen, aber was sollte ich denn machen? Das sind ja noch nicht mal Argumente, gegen die man in vielen Fällen, also beim kleinen Fußsoldaten, so viel sagen kann. Ja. Weil wenn du dich damals geweigert hast, zumindest zur Beeinberufung, bist du erschossen worden. Ne? Also du musst kein strammer Nazi gewesen sein,
nee, klar,
um im Zweiten Weltkrieg gekämpft zu haben. So, ne? Ob du ein strammer Nazi warst, orientierte sich an anderen Maßzahlen. Aber es gab halt einen Psychologen, Viktor Frankl, der hat die Logotheorie dazu aufgestellt. Ich glaube, Logotheorie war der Begriff. Und da ging es darum halt, dass Leid und Depression und, sagen wir mal so, Melancholie, die sich aus solch schlimmen Erfahrungen speist, viel, viel einfacher verarbeitbar ist, wenn man versucht, sich das Leid zu erklären. Mhm. Oder wenn man versucht, damit logisch umzugehen. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber es gibt ja wahnsinnig viele Beispiele für Leute, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, seitens beispielsweise jüdische Kaufmänner etc., die uralt geworden sind. Simon Wiesenthal ist fast 100 geworden. Ganz viele, die dieses schreckliche Leid durchgegangen sind oder durchmachen mussten, sind sehr alt geworden und haben es geschafft, natürlich belastet trotzdem durch ihr Vorleben, ein glückliches, halbwegs glückliches Leben zu führen, wenn man sie fragen. Also zumindest war das die Aussage derer, die es überlebt haben, dass sie es irgendwie geschafft haben, damit umzugehen, was sie da gesehen haben. Das ist schon, Reini, wir haben das Thema mal wieder richtig aus dem Abfall geholt.
Ja, so richtig runtergezogen, ne?
Ja, Bundeswehr, KZ, ja, top.
Und alles fing an mit
Reini bei der Berufsmesse.
eigentlich hat es mit Tom oder so angefangen, ne? Oder wie hieß die?
Tom, die kleine Bahn.
Ja, mit dem Besuch im Militär.
Beim Besuch im Militärlager, das ist natürlich Allerdings auch relativ skurril, diese Veranstaltung. Ach, also der Besuch im Militärlager. Ja. Reini, was hast du so gemacht? Wie
apropos
geht's
Lager. Wir haben da vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, aber damit du nicht von 1000 Leuten nochmal angesprochen wirst. Wie wahrscheinlich ist es, dass du uns beim Camp Gesellschaft leistest? Also mir? Es ist immer Platz in meinem Zelt.
Ich sag mal so 30%.
Na, okay. Dann.
Ja, ich würde gerne, aber ich kann jetzt kein Ticket kaufen, weil ich das einfach nicht vorplanen kann.
Ja, und das ist und da wird's dann sehr problematisch, weil Tickets sind wie immer.
Aber Reini, kommen so mega VIPs wie du da nicht sowieso Snoop Dogg-mäßig so durch die Hintertür rein?
Nein.
Nein. Das kann doch nicht sein.
Nein, jeder, also natürlich, wenn du dem Club insgesamt näher stehst und irgendwie aktiv dabei bist und so, dann hast du natürlich, dann kriegst du irgendwie, dann gibt es einen Vorverkauf, aber selbst der läuft teilweise über Lossysteme, weil es halt sehr, ist halt begrenzt und gibt eine Menge Leute, die dahin wollen. Na, daher, naja, aber halten wir fest, ich bin auf jeden Fall da, wenn ihr mal Hallo sagen wollt, das grüne Husky-Zelt. Und
das der grüne Husky-Zelt, in dem die ganze Zeit gebumst wird, das ist
richtig,
es nämlich.
Genau.
Nur wenn der Reini draußen, der hat zwei Socken da hängen, ne? Wenn die Socken gerade gezogen sind, dann wird gerade gebumst.
Meine Frau kann leider nicht mit.
Ich sprach ja gar nicht von deiner Frau, dass du da so wegsnacks an heißen Girls auf der Veranstaltung.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Es ist wieder Sommer und die Freibäder haben auf. Yay!
Was? Ernsthaft? Eine Überleitung zu Freibädern, Rainer?
Nein. Ich sehe das nur hier, weil ich direkt ein Freibad vor der Tür habe, wenn ich aus der Tür stolper. Und das hat wieder geöffnet. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen und häufiger schwimmen zu gehen, weil ich möchte ja weiter meinen Körper stehlen, auch wenn das schwierig ist. Aber ich bin
noch dabei. Muss übrigens noch mal hinterher schießen, weil ich so angefeindet worden bin, dass ich dich letzte Woche wieder angerantet habe wegen deinem Junggesellenabschied und dass die Perspektiven
vollkommen
auf
zu Recht.
Ob Junggesellenabschiede dazu dienen, dass der Junggeselle sich daran erfreuen kann oder ob es auch, nennen wir es mal, humoristische Komponenten hat.
Humoristisch.
Da ging die Community doch relativ stark in deine und relativ wenig in meine Richtung. Und dann muss ich natürlich jetzt nochmal abschließend sagen, Reini, es tut mir leid, dass ich mich da angestellt habe. Ja, es war trotzdem sehr schön.
Das mit dem Jedi-Kostüm werde ich zurückberufen.
Ja, ich mache die Nahles, ich mache die Karrenbauer. Ich habe da eine gute Lücke. Ich trete jetzt zurück von diesem Podcast. Ich bin da durch eine harte Schule gegangen. Es tut mir sehr leid, Reini, dass ich Kritik an deiner Art des Junggesellenabschieds auslebens geübt habe. Das werde ich nie wieder tun.
Sehr schön. Vielleicht lade ich dich demnächst auch mal zu meinem Geburtstag ein.
Oh, das ist aber lieb. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, spannend, wann du Geburtstag hast, Reini.
Du weißt nicht, wann ich Geburtstag habe?
Nee.
Okay, ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich deinen Geburtstag im Kalender stehen haben würde, aber ich habe ihn wenigstens im Kalender stehen.
Warte, es ist der 1. November.
Oh, der Herr hat es auch im Kalender stehen.
Wahnsinn. Ich habe es auch im Kalender. Ja. Ich kann mir das nicht. Ich weiß wirklich von, außer meinem besten Freund aus meiner Kindheit, weil wir so lange kennen, dass ich mit dem schon wirklich im Kindergarten Geburtstag gefeiert habe. Und selbst da vertue ich mich manchmal, ob es der 31.1. oder 1.2. ist, weiß ich wirklich bei niemandem.
Ich weiß es nur von, tatsächlich nur auch von einem sehr guten Freund aus Schulzeiten, weil der am 11.1. Geburtstag hat. Das so, ne? Kann man sich dann halt merken. 1.11., 11.1. Und von einem meiner Brüder. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, wann meine Geschwister Geburtstag haben. Also ich glaube, mein ältester Bruder hat irgendwann im November zusammen an dem Tag, wo auch mein Neffe Geburtstag hat. Und meine Schwestern haben irgendwann im Februar und April, aber ich weiß nicht genau wann. Aber dadurch, dass ich vier Geschwister habe, wird mich einer von denen immer jeweils dran erinnern.
Das ist natürlich ein fundamentaler Vorteil, wenn man so eine kinderreiche Familie hat.
Richtig. Richtig.
Wie weit ist dein nächstes Geschwisterkind altersmäßig von dir entfernt?
Etwas mehr als ein Jahr.
Das ist natürlich cool, dann seid ihr ja wirklich eng zusammen aufgewachsen.
Ja, genau, das ist der Rallye-Lehrer.
Ach, dein Bruder von einem Junggesellenabschied.
Genau, der ist knapp ein Jahr älter als ich.
Der ist ja wie eine Rock'n'Roll-Version von dir, Reini.
Ja, kann man so sagen, ne?
Der gefiel mir richtig gut. Ja, also, ein stabiler Typ. Ja, schade. Ja, schade. Du wirst ihn nie wieder sehen. Nein, ja, einfach ein netter Typ. Der war locker, der war entspannt. Der hat dich richtig eingeschätzt und gesagt, der Reini spackt hart ab, wenn wir ihn zu irgendwas zwingen, was er nicht will. Ich habe gesagt, nein, der Reini doch nicht. Der Reini ist doch so ein entspannter Typ, der macht das.
Mit dem habe ich ein paar Jahre in der WG gewohnt auch.
Auch? Ach, der wohnte ja auch in der WG.
Genau, der und der Blonde, der noch dabei war.
Da, mit D.
Genau, der.
Ah, der.
Genau, der. Wir haben zu dritt eine WG gegründet und hatten noch WG-Nachbarn, von denen aber keiner beim Junggesellenabschied dabei war.
Aber, also, ich meine, allein einen Bruder zu haben, mit dem man so eng zusammen ist, ist ja schon cool.
Ja, ist super. Also, wir verstehen uns ja auch immer noch gut. Macht auch vieles einfacher, generell, wenn man sich mit seinen Geschwistern gut versteht. Ich weiß nicht, wie es mit, also, ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit Geschwistern in unsere Kommentare hauen. Ich fände das ganz interessant, weil ich kenne das eigentlich nicht anders, als dass wir uns irgendwie generell gut verstehen. Also alle Geschwister untereinander, also natürlich auch nicht immer so perfekt, aber im Prinzip immer gut. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel als unsere Eltern gestorben sind, da war halt irgendwie jeder da und hatte Zeit und hat sich um alles mitgekümmert. Ne? Der eine oder andere mehr, der andere weniger, aber irgendwie hat jeder doch versucht, sein Möglichstes zu tun. Und ich habe tatsächlich auch schon Leute kennengelernt, die Geschwister haben und so und mit denen nicht mal mehr Kontakt haben. Also so gar nicht. Das finde ich krass.
Auch legitim, wenn es Gründe dafür gibt.
Ja, klar.
Aber ich glaube auch an dieses alte Blut ist dicker als Wasser-Prinzip und dass man irgendwie.
Ja, das, so wie heißt es immer so schön, Freunde kann man sich aussuchen, Familie halt nicht. Ne, die ist halt da.
Wobei auch da man sagen muss, ist okay, wenn man für sich entscheidet, dass. Ja, es gibt ja Leute, die haben eine schlimme Familiengeschichte und sagen, ich bin besser dran, wenn ich mit diesen Leuten nichts zu tun habe. Das ist extra hart, glaube ich, weil man einfach von Natur aus eine lebenslange Bindung an die hat, genetischer Natur. Ich habe das jetzt nicht, ich komme mit allen meiner Familie gut klar. Ich habe ja auch einen Halbbruder, den ich in den Büchern nie erwähnt habe, weil er es nicht wollte und das fand ich auch legitim.
Ist ja okay.
Und mein Halbbruder ist fast 9 Jahre älter als ich und also wir sind Brüder, man merkt das auch und wir mögen uns auch sehr gerne. Aber es ist...
Ihr habt sonst nicht so viel miteinander zu tun, ne?
Nicht genug Überschneidung, weil er war 18 Jahre alt, als ich 10 war, ja, oder 19 Jahre.
Das ist auch, also ich habe mit meinem älteren Bruder, der halt ein Jahr älter ist, halt wirklich eine sehr, sehr gute Beziehung, aber dann zu dem Rest meiner Geschwister auch ganz okay. Aber die sind dann halt auch entsprechend älter, ne? Ich meine, mein ältester Bruder ist letztes Jahr 50 geworden.
Das ist natürlich ein krasser Unterschied, ja. 16 Jahre weit weg.
Ja,
mit dem bist du jetzt auch nicht so eng wie mit deinem anderen Bruder.
Nee, nicht so sehr, aber trotzdem halt okay. Also, naja.
Ich finde es halt immer wieder, das finde ich eigentlich das Erstaunlichste an Verwandtschaft und so, dass Leute, mit denen man vielleicht auch gar nicht mal so viel, also meine Cousins und sowas, ne, also mit denen ich jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun habe, die sehe ich halt ein paar Mal im Jahr, dass man trotzdem immer wieder so seine eigenen Manierismen an den Leuten wiedererkennt. Oder wenn mein Bruder sich aufregt, dann ist der exakt wie ich. Also die Art des Aufregens, die Worte, die er verwendet.
Ah, so weinerlich?
Ja, genau, Reinhard. Aber einfach so die Art des, also in bestimmten Situationen merkt man halt einfach, dass wir verwandt miteinander sind, obwohl wir uns kein bisschen ähnlich sehen, also nicht mal annähernd. Es würde niemals jemand vermuten, dass wir Geschwister sind. Du hast ihn ja auch schon mal gesehen.
Ja, ich kenn ihn ja richtig.
Und das ist schon skurril, wenn man sich in Leuten wiedererkennt. So, ne? Das finde ich insgesamt immer selten. Bei meinem Vater zum Beispiel ist es ja kein Wiedererkennen. Das ist ja ein bisschen, als wenn ich in den Spiegel gucke. Aber meine Frau meine Frau hat ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, weil sie kann schon ihn deuten, weil sie mich so gut kennt.
Ah.
Also letztens hat mein Vater was erzählt und sie hat sofort gemerkt, dass das gelogen war, also nichts Böses oder Schlimmes, sondern er hatte so die Wahrheit so ein bisschen verdreht, um nicht doof dazustehen. Und sie meinte so, das hast du gerade gelogen. Und mein Vater so, warum? Und sie meint so, ja, weil du genau guckst wie Basti, wenn er lügt, genau. Und dann gucke ich meinen Vater an, der macht dann auch so ein dummes Grinsgesicht. Weißt du, ich mache auch immer, wenn ich so versuche, mich so aus einer Situation rauszulabern, mache ich so ein dummes, so ein, ne? Und mein Vater macht das auch. Ah. Was ist das, was du an dir wiedererkennst von deinen Eltern?
Was ich an mir wiedererkenne von meinen Eltern? Das ist, schwierig. Das ist relativ komisch. Also meine Mutter war eher so eine ruhigere Person, ne? Also so ruhig, besonnen und so weiter. Und mein Vater war ein sehr, sehr extrovertierter Mensch. Also extrem. Der hat immer, wenn er
auf irgendeiner... Das ist jetzt nicht so ganz du.
Ja, so ein Stück weit ein bisschen vielleicht. Der hat immer, wenn er irgendwie neue Leute kennengelernt hat oder auf irgendeiner Party war, ist der immer sehr offen auf Leute zugegangen und hat mit denen geredet. und war immer fröhlich. Also mein Vater war immer
fröhlich. Also, das ist der Beschreibung nach wirklich nicht du, Rainer.
Ja, bitte.
Das klingt nicht so richtig nach dir.
Ich weiß nicht. Meine Eltern waren immer nett zu allen Leuten. Ich habe meine Eltern nie fies oder sauer oder sonst was erlebt.
Das ist eine sehr gute Eigenschaft.
Ja, das würde ich ja gerne von mir auch sagen, aber das klingt direkt so blöd, wenn man so von sich selbst
sagt. Nö, aber nein.
Ich bin immer nett zu allen Leuten.
Nee, aber das muss ich jetzt mal, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Du bist definitiv ein Typ Mensch, der so sehr, du bist sehr großzügig in deiner Art, was du so erträgst. Also ich finde zum Beispiel auch, dass, nein, aber das muss man auch mal sein. Natürlich ist das zwischen uns Spaß, wenn ich mich aufrege oder so. Aber ich schieße manchmal halt auch übers Ziel hinaus. Ich bin auch in der Lage, mich zu entschuldigen. Aber ich finde dich da schon sehr großzügig, was du so, wo du sagst, ja, ist okay, ist nicht schlimm. Ja. So, ne? Also das finde ich, ist eine sehr gute Eigenschaft. Du bist jemand, der Schwert, ja, ich kriege dir jetzt noch drei
komm,
Meter tiefer in den Arsch. Und du kannst kein Lob annehmen.
Ja, das vielleicht auch. Das,
Rein, ich spiele gerade ein Spiel. Ich bin zweimal jetzt dabei eingepennt, was aber nicht für die Qualität des Spiels steht. Das ist letzte Woche erschienen. Das heißt Outer Wilds und das müsste dir auch Bock machen.
Wie heißt das?
Schmeiß es mal auf deinen Rechner. Outer Wilds heißt es.
Für welches System ist es?
PC.
Outer Wilds.
Das gibt's gerade im Epic Game Store für nur 9 Euro, obwohl es eigentlich 20 kostet, aber Epic will irgendwie ihren doofen Store pushen und gibt deswegen 10 Euro zurück.
Das gibt's auch auf Steam, oder?
Nee, das gibt's eben nicht auf Steam, leider. Aber das Spiel, es ist nicht Outer Worlds, es ist Outer Wilds. Aber das Spiel ist
Outer
geil.
Outer Wilds.
Du spielst eine Art einen Piloten, der von einem kleinen Planeten abhebt, so wie No Man's Sky, das Spiel, was damals fürchterlich in die Scheiße geritten ist und schiefgegangen ist. Und du hebst von diesem Planeten ab und fliegst durch den Orbit. Und
für Xbox One
es gibt so,
das auch.
Ja, da gibt's das auch, aber nicht für die PS4. Ja. Und dann gibt's halt verschiedene Planeten, die du anfliegen kannst. Die sind alle sehr klein, so ein bisschen so Rick and Morty-mäßig, dass du einmal eine halbe Stunde rumlaufen kannst oder vielleicht sogar noch schneller. Aber die sind, also ich kann ja nicht mal genau sagen, worum das Spiel geht. Also es ist einfach, du reist zu diesem Planeten und erlebst dort Teile deiner Reise. Und dann nach 22 Minuten passiert immer das Gleiche, die Sonne explodiert und das ganze Universum wird ausgelöscht und du fliegst wieder von Neuem los. Aber mit den Erinnerungen und mit Tagebucheinträgen, was du erlebt hast, wo du warst und was du da schon gemacht hast. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich geil gemacht. Also ich war jetzt auf zwei Planeten, einer, der nur aus Wasser besteht, auf dem so riesige Tornados über, also ein bisschen so wie bei, wie heißt er denn hier von?
Interstellar,
also wirklich geil. Und dann ein Planeten, so ein Zwillingsplanet, der wie so eine Sanduhr funktioniert, der alle halbe Stunde den Sand oder alle 10 Minuten den Sand von einem Planeten zum anderen schießt. So, dass du auf dem einen Planeten bist und da sind Sanddünen und auf einmal sind da riesige Ruinen und dann sind da wieder Sanddünen.
Ich warte noch darauf, dass du auf einem Planeten einen Trinker triffst, der trinkt, weil er sich schämt und sich schämt, weil er trinkt. Und auf dem nächsten einen Fuchs, der dir irgendwas von Herz und Sehen erzählt.
Was ist das?
Der kleine Prinz?
Ach, habe ich nie gelesen.
Echt nicht? Oh Gott, hast du es gut. Ich finde dieses Buch so unglaublich beschissen. Entschuldigung, aber dafür werden mich jetzt wahrscheinlich eine Menge Leute hassen.
Ja, Reinhard, ich glaube die ganze Welt. Denn Reinhard, nur mit dem Herzen sieht man wirklich gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.
Ja, und ich
der Pimmel sieht auch noch so ein bisschen, aber nur, nee, es gibt den alten Satz, das hat man ein sehr hässlicher Kumpel von mir zu sagen, der so eine Frau in der Dings aufgerissen hat und die war jetzt auch nicht so mega attraktiv und ich guckte ihn an und er sagt so, der Pimmel hat keine Augen. Und ich dachte, Alter, das ist total schlimm, was du gerade gesagt hast. Der Pimmel hat keine Augen. Wie komme ich jetzt von der kleine Prinz auf der Pimmel hat keine Augen?
Weiß ich nicht. Aber du musstest das auch nie in der Schule lesen?
Nee, wir haben es nicht in der Schule gelesen und
ich hab's in der
ich
Schule
muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht.
Ich habe es in Deutsch gelesen, im Deutschunterricht und ich habe es im Rallye-Unterricht gelesen. Ich fand's so schlimm. Ich fand's einfach nur schlimm. Ich fand's unglaublich langweilig. Ich fand's das ist so ein erhobener Zeigefinger-Moralbuch. So hier, leb ordentlich, bla bla bla. Und der kleine, verfickte, dumme Prinz rennt die ganze Zeit auf irgendwie Planeten, Planeten rum und die ungefähr so groß sind wie er selbst und trifft da irgendwie Leute, einen Trinker, der sich schämt, weil er trinkt und deshalb trinkt er, um das zu vergessen, dass er sich schämt, bla, ne, also so.
Reini, du bist nicht so angreifend, also du bist nicht so empfänglich für emotional.
Nee, also ich finde das Buch unglaublich ätzend. Also ich weiß, es wird gefeiert und ist wahrscheinlich auch toll und so, aber ich finde es einfach scheiße. Gibt mir so gar nichts.
Ja, guck mal, das Buch ist vor langer Zeit entstanden. Ich glaube, das hat schon 40er, so ein paar.
Oder?
Genau. Und ich glaube, das hat schon so ein paar beeindruckende einfach schöne Bilder, die es auftut, mit denen die Leute sich identifizieren können. Also ich kenne wirklich nur so ein bisschen die Umstände. Und weißt du, was mit dem Saint-Exupéry passiert ist?
Nein.
Der ist mit dem Flugzeug abgestürzt.
Ah.
Alleine, ich glaube sogar in der Wüste oder so.
Ja, also das passiert doch in dem Buch auch am Anfang, oder?
Ja, das ist ja das. Und ich glaube, man hat seine Leiche nicht gefunden oder so. Also wirklich ziemlich dramatisch und schräg. Ich bin mir aber nicht sicher, aber er ist auf jeden Fall mit dem Flugzeug abgestürzt.
Ah.
Und das Buch, ja, also mir ist das auch ein bisschen zu schmelzy so und ein bisschen. Und ich finde halt, ich bin immer vorsichtig bei allem, wo so der Otto-Normalverbraucher so seine Lebensweisheiten hernimmt, weißt du? Also das Leute, die sich Carpe Diem auf den Oberschenkel tätowieren lassen, die sind, du hast einen kotzenden Wolf da.
Ja, Moment, auf meiner Brust ist ein Zitat von Mark Twain, also ein Teil davon.
Ist da nicht, wohin wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen?
Nein, da ist der DeLorean und da steht Throw of the Bowlines, so in dem Spruchband daneben.
Throw off the Bowlines.
Ja.
Das ist
geht noch weiter mit Leave and Leave the Safe Harbor. Das ist eigentlich so ein ganz langer Absatz. Das ist von Mark Twain.
Und warum? Warum dieser Spruch? Weil Carpe Diem war ausverkauft?
Ja,
oder?
Richtig, weil Carpe Diem war ausverkauft.
Sehr ärgerlich, wenn die Schablone alle ist. Ja. Zumindest wir hätten hier noch Throw off the Bowlines und Bongstorno an Kasse 7.
Throw off the Bowlines ist ja so ein bisschen sowas wie, wo wir hinfliegen, brauchen wir keine Straßen. Aber ich war mal auf einer Tattoo-Messe, da hatte tatsächlich einer der Tätowierer so ein großes Schild an seinem Stand, chinesische Schriftzeichen, Sterne und irgendwas ist leider ausverkauft.
Aber was fandst du jetzt an Der kleine Prinz so schlimm, weil das dir alles zu naiv und zu kindlich
und
zu doof
ist? Nee, das
ist,
ich kann nicht mal, also ich versuch's mal zu beschreiben, ne? Du hast irgendwie so ein, das Ding wirkt wie so ein intellektuellen Märchen, wo du dir als Germanistikstudent einen drauf runterholst. böse gesagt. Entschuldigung.
Ja, Reini, das ist, glaube ich, ungefähr so, als würdest du gerade über, weiß ich nicht, Schindlers Liste abbrechen.
Ja, tut mir leid.
Also ich glaube, es gibt kaum ein Buch, über das mehr Leute so einig sind. Das ist ja das Allergrandioseste überhaupt.
Ja,
die Bibel würde sich noch anbieten. Hast du noch was über die Bibel zu sagen?
Nichts Nettes. Ich musste aus der Bibel mal das Buch Hiob zusammenfassen.
Oh, das ist aber schön. Ja, er hat doch seine eigenen Söhne umgebracht, um Leiden zu erleben, oder?
Ja, unter anderem. Ich weiß gar nicht, hat er seine Söhne umgebracht? Ich weiß gar nicht, ob so.
Boah, die Söhne sind gestorben.
Ja,
die Söhne sind doch gestorben.
Ich weiß es
damit
nicht.
Damit Gott seine Leidensfähigkeit testen
konnte.
Ja,
genau.
Ob er den Gottglauben verliert.
Es geht die ganze Zeit um die Frage, warum Leid in der Welt ist und so da drin. Also, fand ich auch, ja, weiß nicht, das Buch Hiob ist spannender als Der kleine Prinz.
Ist auch anders.
Ja, weiß nicht, Der kleine Prinz ist halt wirklich nicht meins. Das ist, weiß ich nicht. Das ist so eine französische.
Was ist dein Lieblingsbuch, Reini?
Mein Lieblingsbuch. Das ist eine schwierige Frage. Ich fand, von den Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, mein liebstes Buch war tatsächlich Ready Player One.
Habe ich auch gelesen.
Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen und den Film fand ich danach, auch wenn ich weiß, dass der Autor, wie heißt er nochmal?
Ernest Cline,
das Drehbuch geschrieben hat und so weiter, fand ich den Film trotzdem sehr enttäuschend im Vergleich zu dem Buch, weil einfach unglaublich viel von der Story fehlt und abgeändert ist.
Ich fand an dem Film andere Sachen strange. Also ich fand strange, dass da ist so ein Scheiß drin, zum Beispiel. Ne? Sie ist ja bildschön, das ist sein Love Interest.
Ja.
Aber sie hat ein Feuermal im Gesicht. Deswegen muss sie sich in der Virtual Reality, weißt du, die hat so einen kleinen roten Fleck auf dem Stirn und denkt so, Alter, die könnte immer noch problemlos über jeden Laufsteg laufen. Hättet ihr nicht einfach eine ganz normale Frau nehmen können? Kein Model? Wäre das nicht auch okay gewesen? Wäre nicht einfach jemand ganz Normales? Das ist auch nicht schlimm. Es kann auch normale Menschen auf der Welt geben. So, wir haben auch unsere Fehler. Ich finde es immer viel charmanter, weil wenn der Love Interest immer so aussieht, dass du denkst, so auf gar keinen Fall, weißt du, die zurückgezogen, ja klar. Plus nochmal, ja, du hast recht, es fehlten Sachen. Ich fand es aber visuell trotzdem, also, ey, ich fand's visuell trotzdem geil gemacht. Also ja, das finde ich, muss man echt mal
Spektakel
sagen.
Spektakel schon, aber also mir wäre es lieber gewesen, weniger Effekte, dafür mehr von der Originalstory. Weil die war doch wirklich hart abgeändert. Also sehr hart.
Ja,
ja. Also die komplette Sache mit den
Die Spiele am Ende waren abgeändert, ne, zum Beispiel. Also was er spielen muss im Automaten.
Der Anfang war komplett anders, dieses komische Autorennen. Die
das stimmt, das Autorennen haben sie dazu erfunden.
Ja,
genau.
Im Buch ist es ja auch so, dass man in dieser in der Oasis, in der man sich aufhält, ja im Grunde nur für Reisen Geld bezahlen muss und jeder auf diesem Schulplanet, wo er kostenlos Bildung bekommt, startet. Ne? Und im Originalbuch ist es ja so, dass der erste Schlüssel und das erste Portal.
Wollen wir mal ganz kurz überhaupt, wir Ach sollten so. Ehrlich gesagt davon ausgehen, dass nicht jeder weiß, wovon wir da
ja,
reden.
Ja, das stimmt auch wieder.
Erzähl einmal kurz die Grundkonzepte des Buches.
Das Grundkonzept von Ready Player One ist, spielt in einer nahen Zukunft, wo der Großteil der Menschheit die Hauptzeit im Internet verbringt, wie auch heute.
Crazy.
Aber das Internet sieht da ein bisschen anders aus, und zwar ist es so Matrix-mäßig. Man setzt eine Virtual-Reality-Brille auf und verschwindet komplett in dieser virtuellen Welt. Also die Leute,
Oculus Quest, kurz
genau,
gesagt.
Die Leute landen halt, also je nachdem, was für eine Ausrüstung sie haben, mehr oder weniger gut in dieser virtuellen Welt. Das geht von einfach eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt bis hin zu Leuten, die irgendwie sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben, so Tanks und so weiter, mit Feedback halt in der virtuellen Realität leben, und das Internet dort heißt Oasis, also in der Oasis leben, und das komplette Leben hat sich dahin verlagert. Also es gibt auch Jobs da drin, die Leute arbeiten in der Oasis und so weiter. Und diese Oasis wurde im Wesentlichen von einer Person geschaffen, von dem Gründer, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Weißt du das noch?
Ogden Morrow.
Ogden Morrow?
Oder war das sein Freund?
Nee, das war,
also,
ich,
es waren
der,
ja zwei
war,
Männer,
der,
ne?
Der
es
Kollege,
war sein Kollege.
Ne? Ja, es waren zwei.
Ist Possible, ja, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Hathaway oder sowas?
Ja, James Hathaway.
Genau. Ja, irgendwie sowas, genau. Auf jeden Fall haben die diese Welt geschaffen, und als der eine der Gründer davon quasi stirbt, in dem Moment wird überall in der Oasis ein Video ausgestrahlt, wo er zu einer Schnitzeljagd quasi aufruft, und zwar drei Schlüssel und dann drei Portale zu finden, um halt den großen Schatz, und zwar sein Erbe, am Ende zu bekommen. Das ist im Wesentlichen ja die Oasis.
Ja, also die absolute Macht in der Oasis.
Genau.
Ne?
Und, genau. Und die Geschichte, also in der Geschichte begleitet man einen Jungen, der genau das versucht. Die Story spielt schon etliche Jahre, nachdem dieses Video aufgetaucht ist. Da haben sich nämlich innerhalb dieser Oasis einzelne Kulturen entwickelt, von Jägern, die halt eine Wissenschaft daraus machen, sich das alte Leben des Gründers anzugucken und versuchen, diese Schlüssel
zu finden. Weil die Hinweise popkultureller Natur sind.
Genau.
Also die drei Rätsel, die zu lösen sind, um diesen goldenen Schlüssel, das goldene Eck zu bekommen,
ja,
die sind größtenteils basiert auf den Kindheitserinnerungen, also Filmen und Spielen und so, die der Mann so in den 80er und 70er Jahren gemacht hat.
Genau.
Und da ist das Buch echt viel expliziter, und wenn man sich nur ein bisschen für Nerdkultur interessiert, ist es halt schon sehr geil geschrieben.
Ja, es ist ein super Buch. Also ich finde es dann, also im Buch ist es tatsächlich so, dass die Leute, also die Person, die man begleitet, halt ein armer Schlucker ist, der auf diesem Schulplanet startet und dann nach und nach halt über das Leben von seinem großen Vorbild halt es schafft, diesen ersten Schlüssel zu finden. Ne? Und ja, dann so eine neue Jagd quasi losgeht, und da sind so viele schöne Ideen drin, die ich jetzt nicht spoilern möchte, weil man das Buch wirklich lesen sollte, die im Film komplett runterfallen. Also diese Sache, dass es Schlüssel...
Gib mal ein Beispiel, was dich so gestört hat, weil ich durfte sogar mit meinem lieben Freund Thorsten Sträter bei der und Hennes Bender, die hatten Karten für eine Privatvorstellung, 4 Wochen vor Kinostart.
Ja.
Und dann haben wir uns den alleine im Kino angeguckt, was sehr geil war. Also völlig alleine mit irgendwie 10, 15 Leuten. Gose Johann war da und so. Alles so Leute, die sich für solche Sachen interessieren. Thorsten saß neben mir und meinte so, Alter, dieser Film ist geil, aber es ist so dunkel, ich sehe nichts. Das ist so eine beschissene 3D-Konvertierung. Ich gucke Sträter an und der hat seine Sonnenbrille noch auf. aber als er die dann abgenommen hatte, war er ganz begeistert, weil ich fand schon, also wir mussten nachher auch ein ausführliches Feedback dem Verleiher geben, so ja, mit Fragebogen. Der hat mich schon gefesselt. Also ich fand ihn teilweise zu Hollywood und zu wenig nerdkulturig so noch. Also, aber du darfst halt auch nicht vergessen, so ein Film über so ein Thema, der ist ja auch nur überhaupt machbar gewesen mit extrem viel CGI.
Ja, ja,
und
klar.
Diese extrem viel CGI kostet extrem viel Geld und das kriegst du halt nur, wenn du es dem Massenmarkt öffnest. Wenn die Japaner, ehrlich gesagt, viele Filme heutzutage, die in Hollywood produziert werden, machen ihr Geld im Überseemarkt, also in Japan und in China. Ne? Das hier sehr viele der letzten Actionfilme, die so richtig groß waren, haben da ihre Kohle eingespielt, weil das ein riesiger Markt ist. Ich meine, es gibt eine Milliarde Chinesen. Es gibt Filme, die sind völlig gefloppt auf europäischer oder amerikanischer Seite und sind trotzdem Gewinngeschäfte, weil sie halt in diesem Markt funktioniert haben. Und auch deswegen geht man zum Beispiel aus, also die Hauptfigur heißt in Oasis Percival und ich habe mir den beim Lesen des Buches völlig anders vorgestellt. Ne? Mhm. Und als ich den Film dann sah, sieht er halt aus wie so eine Final Fantasy 9 Manga-Figur, so, was für mich nicht gepasst hat. Und da haben die Produzenten dann auch ganz ehrlich gesagt, oder haben sie nicht gesagt, aber wurden natürlich dann auch so ein bisschen darauf gefragt, ob das schon Schielen auf den asiatischen Markt ist. Und das ist es wahrscheinlich auch, dass sie das so gelegt haben.
Ja, ich, wie gesagt, also ich bin aus dem Film leider sehr enttäuscht rausgegangen. Weil halt so
der
viele
Bösewicht
Sachen,
war mir zu low.
Es haben das so viele Sachen nicht gestimmt. Ne? Diese, in dem Film gibt es ja auch dieses Archiv vom Halliday, wo der da hingeht und sich irgendwie in der Oasis dann Szenen aus dem Leben anguckt mit diesem komischen Butler, der da
genau.
Ne? Das gibt's im Buch nicht. Das gibt's schlicht und einfach nicht. Diese ganzen Geschichten, was die einzelnen Tore oder die Schlüssel sind, die stimmen auch alle nicht. Die sind im Buch anders, komplett anders. Dass man irgendwie in die Vergangenheit quasi zurückreist in der Oasis im Buch, fehlt in dem Film auch komplett, dass der Protagonist irgendwie an einer Stelle vermutet, dass das eins der Tore ist. Und zwar in so einem alten, also auf einem alten Spielplanet irgendwie Pac-Man bis zum Erbrechen spielt, bis er eine perfekte Partie Pac-Man hinbekommen hat. Und alles, was er dafür bekommt, ist eine Münze, die aus dem Automat rausfällt, beziehungsweise die er aufheben kann und nichts weiter. Also er dachte, das wäre irgendwie eins der Tore und alles, was er bekommt, ist so eine Münze, die aber später im weiteren Verlauf des Buches dann noch wichtig wird. Nämlich ganz am Schluss, wenn er beim letzten Tor ist, da wird diese Münze nochmal unglaublich wichtig.
Was für mich total verkackt haben, ist den Gründer darzustellen, also James Halliday.
Das
fand ich richtig, also der wird im Buch so als genialistischer, vernördeter, leicht autistischer Mann beschrieben, der aber halt Unfassbares geleistet hat. Im Film kommt der rüber wie ein Typ, der mit runtergezogener Unterhose ich hatte auch so einen Stan Lee-Typen vor Augen oder so, ich weiß es nicht, so ein bisschen Gandalf-artig oder so. Und dann ist das so ein Typ, der aussieht, als wenn er irgendwie in Unterhose vor Grundschulen rumstehen würde und sich einen runterholt. Der sieht sowas von absurd übertrieben nerdy aus und dann auch schlecht gespielt. Also das fand ich für mich die schwächste Nummer an dem ganzen Film, muss ich sagen. Ja, das hat mich sehr gestört.
Wie gesagt,
das hat mich total rausgerissen.
Mich hat der leider insgesamt nicht so mitgenommen, weil wahrscheinlich fand ich das Buch einfach zu gut.
Das Buch hat mir auch gut gefallen. Ja. Soll ich jetzt mein Lieblingsbuch sagen?
Ja, bitte.
Becks letzter Sommer von Benedikt Wells, einem Bekannten von mir, der ein wahnsinnig toller Autor und ein wahnsinnig liebenswerter Mensch ist.
Wie heißt das?
Becks letzter Sommer. Es geht um einen Musiklehrer, der einen Wunderschüler entdeckt an seiner Schule, der aus irgendeinem Grund unfassbar melodiös und musikalisch begabt ist und mit dem auf einen Roadtrip durch Europa geht. War erst ein Sleeper-Hit, dann ein großer Erfolg, ist bei Diogenes erschienen, ist seit ein paar Jahren mein absolutes Lieblingsbuch. Der hat das geschrieben, als er 20 oder 22 Jahre alt war und da steckt so viel Lebensweisheit drin, dass man denkt, das kann nicht wahr sein. Aber der Typ ist einfach ein Genie, muss man einfach sagen. Also wer sowas in diesem Alter schreibt. Becks letzter Sommer wurde leider auch erfolglos verfilmt mit Christian Ulm.
Ich wollte gerade sagen, ich hab's gerade gegoogelt und gesehen, das wurde...
War eine gute Besetzung, ich habe den Film nie gesehen, ich wollte mir den irgendwann mal angucken, aber da denke ich irgendwie, das Buch gibt mehr her und das Buch kann ich wirklich jedem ans Herz legen, so Benedikt Wells, nicht nur einfach auch jemand, als ich den dann kennenlernte, habe ich gedacht, wow, das ist einfach ein guter Typ, so, aber ein richtig guter Typ.
Okay.
Und ich habe Respekt vor jemandem, der in diesem Alter, wo ich irgendwie zu Hause gesetzt habe, mir aus einem Apfel eine Bon gebaut habe, mal eben so ein Buch hinlegt, was wirklich beeindruckend ist. Also von Erzählsträngen her, von der Konsistenz her und vom Wissen.
Ich überlege gerade, ob ich mir das kaufen möchte. Will ich das lesen?
Ach, Reini, das könnte wieder so ein Buch sein, wo du sagst,
nee. Wo ich sage, nee, das ist mir zu doof, ist nicht meins.
Nee, zu doof glaube ich nicht, aber zu doof glaube ich eigentlich gar nicht. Das glaube ich nicht, dass dir zu doof ist, aber es könnte sein, dass es bei dir nichts zum Schwingen bringt, so. Ne? Also, du interessierst, zum Beispiel, wichtig ist, also ist nicht wichtig, um das Buch zu verstehen, aber zum Beispiel kommt viel über Bob Dylan vor, den ich sehr mag und verehre. Und wahrscheinlich interessiert sich ein Scheißdreck für Bob Dylan und kannst nicht drei Songs von dem nennen, stimmt's?
Ja, richtig.
Siehst du? Ich weiß es nicht, ich schenk's dir mal, dann kannst du ja mal reingucken.
Das finde ich sehr nett. ich bin für gute Buchtipps bin ich ja gerne dankbar. Allerdings ist gute Buchtipps auch ein Problem, weil
für jeden Buch auch was anderes auch.
Genau, macht, weil ne? Bücher, also Buchtipps generell sind, finde ich, immer sehr schwierig, weil es halt, ist immer so eine Frage, ob einen das abholt oder nicht. Ne?
Aber das ist ja bei allem Künstlerischen so. Das ist bei Musik ja auch so.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also ich weiß nicht. So, Jazz zum Beispiel holt mich nicht ab.
Mich
also,
auch nicht.
Holt mich einfach nicht ab. Das ist, klar, es gibt so ein paar Sachen jetzt sehr old, so Dave Brubeck, Take Five, das kennst du auch. Das hat so eine Klarinettmelodie, die kennt man auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht mal, ob das als richtiger Jazz gelten würde. Aber was so klassischer Jazz ist, so Thelonious Monk oder so, das sind ja Meister ihres Fachs, das sind ja hochbegabte Musiker. Ich kann es nicht hören. Also ich sitze da und ich kann es nicht hören. Kunst ist immer eine Frage des Empfängers und des Senders, ne? Und wenn du damit mit dem betreffenden Material nichts anfangen kannst, dann ist das halt so.
Ja, das kann ich so unterschreiben, weil eine gute, also zumindest eine Orientierung, wenn man gerade irgendwie was zu lesen sucht, ist ja immer mal so einen Blick auf die Bestsellerliste zu werfen. Ne? So, was gefällt denn den meisten Leuten, was kann man sich denn da so angucken? Und auch da ist leider unglaublich häufig unglaubliche Scheiße dabei. ich glaube, vielleicht tut man sich in seinem Genre mit Klassikern ganz gut, wenn man so das Genre für sich entdeckt hat, das man gerne liest und da dann einfach mal so durchguckt, was sind denn da so die Klassiker? Gerne auch so 20, 30 Jahre alt, das tut den Büchern meistens ja nicht weh.
Nö, also es gibt Bücher, die, also ich habe ja Der Ringe nie gelesen, aber ich glaube, wenn man sich für Fantasy interessiert, ist es wahrscheinlich echt ein Buch, wo du denkst, wow.
Also. Ja, tatsächlich. Herr der Ringe kann man mal gelesen haben. Muss man jetzt auch nicht, ne? Wenn man mit Fantasy generell nichts anfangen kann, macht es keinen Sinn, Herr der Ringe zu lesen. Aber es baut halt schon so ein ganzes Universum auf. Ne?
Erinnerst du dich an irgendwas, was du richtig geil fandest und sonst niemand, den du kennst?
Boah, bei Büchern?
Und ne, überhaupt. Musik, Film.
Schwierig, nee, gerade, also mir fällt zumindest spontan nichts ein.
Nee, mir leider auch nicht. Das war eine doofe Frage, ich kann es selber nicht beantworten.
Ah. Was ist denn so dein liebstes Genre bei Büchern?
Also schwierig. Also ich mag eigentlich klassische Belletristik, wenn was erzählt wird. So.
Okay.
Aber ich mag auch Fantasy. Also ich lese jetzt das erste Mal richtig Fantasy und muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Ich lese gerade Den Namen des Windes von Patrick Rothfuss. Ein riesen erfolgreicher, so eine Art Herr der Ringe, geistiger Nachfolger von Herr der Ringe gefühlt, so vom Scale her und so und war wahnsinnig erfolgreich. Der Typ kriegt aber das dritte Buch nicht fertig geschrieben, deswegen warten die Leute seit Jahren darauf.
So ein bisschen wie Game
Kann
of Thrones?
Kann ich sehr empfehlen. Nee, nicht wie Game of Thrones. Nee. Eher wie Herr der Ringe, so vom Feeling her.
Ja, also nein, ich meine mit dem Buch nicht fertig.
Ach so, dass er es nicht zu Ende kriegt. Ja, das kann sein, aber ich habe ja Game of Thrones nicht geguckt, also weiß ich es nicht.
Ich habe Game of Thrones ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, das erste Buch gelesen und fand es unglaublich schwierig, weil 1000 Charaktere, 1000 also Handlungsstränge und es passiert die ganze Zeit nichts. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr langweilig und hat mich auch überhaupt nicht animiert, es weiterzulesen. Ansonsten, wenn ich irgendwas lese, ich lese sehr, sehr gerne so Science-Fiction-Sachen, also irgendwas, was in der Zukunft spielt und dann sehr gerne Dystopien.
Ja, Dystopien finde ich auch gut.
Ja.
Also du meinst jetzt sowas wie Quality Land oder?
Ja, zum Beispiel, genau, wobei Quality Land ja eher so humoristisch Dystopie ist. aber so ganz, ganz klassische Dystopien. Wobei da ist es manchmal auch schwierig, weil da manchmal so abgehobene Sachen dabei sind, wo dann auch so halt denkst, so, oh, schwierig.
Ich habe die Sachen von Philip K. Dick gerne gelesen, sagt ihr das was?
Natürlich. Von Philip K. Dick habe ich auch ein paar Sachen gelesen. Nach der Bombe zum Beispiel.
Nach der Bombe habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Aber fand ich immer, also wenn du bedenkst, dass der Typ schon Ende der 80er gestorben ist, oder, nee, warte, der ist ja kurz nach Blade Runner, Anfang der 80er ist er schon gestorben. Was der für ein Fundament an Gedanken gelegt hat, die heute in der Science Fiction immer noch bedeutsam sind.
Der ist so wie Herr der Ringe in der Fantasy, ne?
Ja, und das ist einfach beachtlich so. Ne? Ich meine, Tolkien ist wenigstens alt geworden. Der Dick ist mit, glaube ich, Ende 40 gestorben und, glaube ich, auch viel gesoffen und so. Aber wenn du die Bücher liest, also zum Beispiel hier die Vorlage von Blade Runner, Do Androids Dream of Electric Sheep? Also die Frage, ne, ist in künstlichem Leben auch sowas wie Gefühl mit drin oder eine Seele? Das ist schon richtig gut gemacht.
The Man in the High Castle ist auch ganz nett, also von der Idee
Hitler,
her.
Wo Hitler
genau, Hitler. Meinte.
Ist das von Philip K. Dick? Nee.
Nicht? Doch. Das ist doch auch von Philip K. Dick, oder?
Warte Echt?
Mal. The Man in the... Ich hätte schwören können, das ist von Philip K. Dick. The Man in the High Castle Fernsehserie, Wikipedia. Doch, das ist auch von Philip K. Dick. Das Orakel vom Berge heißt das auf Deutsch.
Okay.
Ja, The Man in the High Castle ist der Originaltitel auch des Buches. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, es gibt dazu eine Amazon-Serie, weil die Idee des Buchs fand ich ganz nett. Also, ne, ist halt irgendwie, die USA haben den Krieg verloren und die Deutschen und die Japaner haben sich, also es ist eine alternative Zeitlinie. Die Deutschen und die Japaner haben sich Amerika aufgeteilt und dazwischen gibt es irgendwie eine neutrale Zone. Und im Wesentlichen geht es in dem Buch darum, dass dass so Filme kursieren, beziehungsweise einen Geschichtenschreiber, der also in dieser alternativen Welt eine alternative Geschichte schreibt, die unserer Realität entspricht.
Okay.
Also so, ne, so alternative Realität in einer alternativen Realität.
Aber
die
was
unsere
hat man von dem Geschichtsschreiber,
Realität
wenn die Nazi
ist.
Und was. Und was ist dann der Gag bei der Sache, dass man so dann die Anwendung auf das eigene Leben sieht und denkt, dass unsere Realität nur erfunden ist? Oder?
Ja, so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich habe es auch nie gelesen, ich habe tatsächlich nur die, also ich habe es nie ganz gelesen, ich habe es mal angefangen und dann irgendwann mal die Serie geguckt. Das hat mich aber auch nicht so sehr abgeholt, muss ich sagen.
Die Serie?
Ja, genau.
Nee, ich habe auch die erste Folge gesehen und habe mich auch nicht abgeholt.
Ach, das war, stimmt, das war auch so eine zum Abstimmen, was produziert werden soll oder so, ne?
War das so?
Ja, ich glaube schon, das war, glaube ich, so ein
Amazon-Ding. Es ist ja heute auch echt fies geworden, ne? Also wenn ich die ersten zwei Folgen nicht sammeln, dann machst du es halt auch aus. Also,
ja, tatsächlich. Und nur weil es gut angenommen wird, heißt es noch lange nicht, dass es weiter produziert wird, ne?
Alter, ich habe einen strangen Film gesehen.
Dein Mikro
guckt ihr euch
ein bisschen verrutscht. Ich glaube, okay. Also du bist gerade ein bisschen leise.
Jetzt besser?
Richtig. Ja.
Jetzt besser? Ja. Ich habe ein Strange Book of Henry, heißt es. Oder ja, doch auch bei Amazon Prime, glaube ich, zu gratis gucken. Also könnt ihr euch reinziehen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Der Film ist in den USA verrissen worden wie nur was. Also ich glaube, Book of Henry. Eine der niedrigsten Metacritics-Wertungen des letzten Jahres gehabt. Irgendwie 11% oder so. Also katastrophal. Es geht um einen hochintelligenten Jungen, der an einem Hirntumor stirbt.
Ja.
Und die Geschichte, wie sie dann ab dem Moment verläuft, ist wirklich so, dass du denkst, okay, bisher war es ein wirklich ansprechender, schöner und unerwartet trauriger Film. Und dann wird das eine hanebüchene Scheiße. Und du denkst so, Alter, haben die auf einmal irgendwie den 7-jährigen Neffen das schreiben lassen? Was ist das? Also das wird dann so ganz stark in Richtung Selbstjustiz und ganz seltsam. Also ganz komischer Film mit tollen Schauspielern, am Anfang irgendwie super gut gespielt. Man fiebert mit den Figuren mit. Ich wusste auch nicht, dass der Junge stirbt. Also ich hatte davon noch nie was gehört. Obwohl das sehr schnell offensichtlich ist. So, also es steht, glaube ich, so in der Amazon Prime Beschreibung drin. Also es passiert sehr früh. Aber meine Fresse, ist das ein stranger Kackfilm. Also meiner Frau hat sogar halbwegs gefallen, aber ich fand es echt unter aller Sau, muss ich sagen. Also ich fand es moralisch fraglich und einfach irgendwie so, einfach dämlich. The Book of Henry. Guck dir den mal an, wie du den findest.
Pack ich mir mal auf
wahrscheinlich sagst du richtig gut.
Ich guck gleich mal. The Book of... Ich muss ja heute Abend noch irgendwie... Entweder ich zock heute Abend Uncharted 4 weiter oder ich guck The Book of Henry.
Du bist ja alleine, die ominöse Frau ist nicht da.
Nee, genau, die ist geschäftlich, die ist auf Geschäftsreise.
Geschäftsreise, Geschäftsreise, wow.
Wie man so schön sagt, ja. Genau, wo wir gerade bei Filmen sind, ich habe in den letzten Tagen auch eine neue Serie angefangen. Habe ich die zu Ende geguckt? Weiß nicht, die lief so nebenbei. How to Sell Drugs Fast auf Netflix. Eine Netflix-Produktion.
Deutsch, obwohl englischer Titel.
Yep. Merkt man auch, dass es eine deutsche Produktion ist, also sowohl an der Machart als auch an den Schauspielern natürlich. Also irgendwie den einen oder anderen hat man mal gesehen.
Und sie sprechen Deutsch?
Ja, ja, das auch, aber das ist ja jetzt nichts Verwunderliches. Also du hast ja häufiger irgendwie Amazon-Eigenproduktion oder so, die zeitgleich weltweit erscheinen und trotzdem synchronisiert
sind. Boah, aber das muss man mal sagen, ne? Das, genau, durch dieses zeitgleiche Erscheinen und dass sie sich keine Zeit mehr für Synchros nehmen, besonders bei Amazon und bei Netflix in letzter Zeit, du hast mir ja diese schreckliche Zombie-Serie da empfohlen, Santa Clarita, da, ja, die ich scheiße
ja
fand.
Ja, ja, die war auch nicht.
Die Synchro war sowas von unter aller Sau, dass ich das umschalten musste, obwohl ich meine Frau guckt ungern unsynchronisiert. Und deswegen gucken wir eigentlich alles immer synchronisiert und das fand ich so scheiße. Also, erinnerst du dich? Hast du es gehört?
Ja.
Wie kommt das? Was soll das? Warum machen die keine ordentliche Synchro mehr?
Weil es Geld kostet wahrscheinlich und weil es schnell gehen muss.
Ja, aber das ist, also eine Synchronisation ist etwas so Essentielles bei einer Serie.
Es ist aber auch was sehr Eigenes, ne? Also früh, also bevor ich bin ja relativ spät als Kind und so weiter mal im Ausland gewesen. Bevor ich im Ausland mal war, dachte ich eigentlich, dass Filme immer und überall synchronisiert werden, bis ich das erste Mal im direkten Nachbarland war, in den Niederlanden, wo ich dann lernen musste, nee, das ist schon was ziemlich, also jetzt nicht rein Deutsches, das ist in anderen Ländern genauso, aber dass überhaupt alles Mögliche synchronisiert wird, ist schon so ein bisschen was Deutsches, also ein klein bisschen zumindest. Wir haben
das stimmt, deswegen sprechen die Holländer auch viel besser Englisch.
Ja, richtig, weil da ein Großteil der Filme sowohl im Fernsehen als auch im Kino einfach mal im Originalton läuft und dann Untertitel hat. Hier musst du ja, also ich meine, mittlerweile gibt es das hier auch relativ häufig, dass man irgendwie halt im Originalton Filme im Kino hat, aber es ist doch eher das Normale, dass Filme synchronisiert werden.
Das ist bei uns ist normal. Das hat natürlich auch immer was mit der Größe des Landes zu tun.
Natürlich.
Wir haben eine lang zurückreichende Synchronisationskultur und haben einfach gute Synchros, also wirklich richtig gut. Und dann merkst du es halt noch viel mehr, wenn du sowas siehst, wie jetzt beispielsweise Santa Clarita, da etwas so schlecht synchronisiert war, dass ich sogar geguckt habe, weil ich dachte so, ist das jetzt nur mein Empfinden vielleicht? Ja, und hab dann halt gegoogelt. Und der erste Eintrag von Santa Clarita Diet war, Synchro ist unhörbar. Also wirklich so schlecht gemacht, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Also richtig, richtig schlecht. Und das habe ich bei Netflix jetzt ein paar Mal gehabt, auch bei Dokus zum Beispiel.
Ja, dass die Dokus die über, sind aber auch wirklich mies. Also das geht wirklich gar nicht.
Die sind dann so übersynchronisiert, als wenn du so einen Teleshop-Sprecher mit einem Zettel hingesetzt hättest.
Ja, das ist, also die sind, ich habe letztens bei einer Zugfahrt Mind Tricks oder so, wo es irgendwie um Täuschungen ging, geguckt. Mal ganz abgesehen davon, dass es so im amerikanischen Dokumentationsstil war, den ich ganz, ganz schlimm nur zu ertragen finde, weil da, also teilweise zumindest, weil da einfache Fakten, die man irgendwie in einer Minute erklären könnte, werden auf eine halbe Stunde ausgewalzt mit schlechten Einspielern und sonstigen. Also amerikanische Dokumentationen finde ich häufig sehr, sehr mies. Es gibt auch gute, keine Frage. Aber da war das auch so, dass du im Hintergrund noch teilweise so den englischen Originalton hörst und dann das Deutsche drüber gesprochen und du suchst nur den Button, wo du bitte die englische Tonspur anmachen kannst.
Das habe ich letztens, ich glaube, ich habe das auch geguckt, Mind Tricks, und fand es da auch ganz schrecklich.
Ja.
Reini, ich wollte mit dir noch über ein Thema reden.
Was denn?
Süßigkeiten unserer Kindheit, Reinhard, und Essen.
Ja,
Lieblingsessen. Was war dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen hat sich mit der Zeit hin und wieder als Kind gewandelt, was ja auch vollkommen normal ist, aber zu den All-Time-Favorites wie Pizza und Nudeln, also irgendwie Pasta, war eins meiner Lieblingsessen als Kind, das es auch immer an meinem Geburtstag gab, weil da in unserer Familie war das so, dass das Geburtstagskind sich immer aussuchen durfte, was es zum Geburtstag gab, war Kartoffeln, Spinat und Spiegelei. Esse ich heute noch super gerne. Vielleicht mache ich mir das heute sogar.
Blubspinat oder was?
Ja, meine Liebste ist ja auch
da. Du bist ein bodenständiger Junge, das merkt man.
Ich finde es super geil. Ich finde es immer noch super lecker. Spinat, Kartoffeln und ein Spiegelei drauf ist super gut.
Das stimmt, das ist auch wirklich lecker. Ja, das habe ich auch gern gegessen. Was dein Lieblings- Kannst du auch übrigens mit Rührei essen, geht auch.
Nein, das geht nicht.
Doch,
ja,
das geht.
Du
drehst du das Spiegelei oder isst du das Orange weich?
Das Eidotter muss noch weich sein, damit man, ja, wenn man es zerschneidet, das über den Rest drüber läuft und so.
Ja, das ist mein Reinhard.
Ja,
genau. Meine Frau dreht das Ding nämlich um, das macht mich wahnsinnig.
Was heißt
das? Finde ich so. Also, ja, die dreht das Rührei um, so dass das Orange hart wird.
So,
das Spiegelei.
Also so, wie heißt das? Sunny Side Up oder so? Oder?
Boah, ist das scheiße. Keine Ahnung, wie das heißt. Das ist einfach scheiße, ist das. Das ist fürchterlich.
Ja.
Das macht sie total gerne, das verstehe ich nicht, warum. Also,
nee, das muss.
Das muss so richtig noch nach. Ah ja, da muss noch Bewegung drin sein.
Es ist übrigens auch, es ist auch super, wenn man statt der Kartoffeln Pommes nimmt. Pommes mit Spinat und Ei.
Jetzt wird es aber langsam ein bisschen pervers.
Nein, ist super gut. Du hast
Pommes,
nur keine Ahnung.
Reini?
Ja, Pommes. Okay, die glorreiche Art der Kartoffel.
Die beste Kartoffel, die es gibt.
Ja.
Pommes, echt, das geht?
Pommes, da drauf ein Klecks Spinat und oben drüber ein Spiegelei. Geht super gut.
Muss ich zugeben, das hätte ich nicht gedacht. Also mit Pommes, okay. Das klingt auch ein bisschen, mein Lieblingsessen war, meine Oma hat mich immer von der Schule abgeholt und dann gab es immer Pommes vom Saki. Das war, der Saki war der Grieche bei uns. Und dann gab es ein halbes Hähnchen und ich durfte noch ein Schmackofatz essen. Weißt du, was ein Schmackofatz ist?
Oh, warte mal, ja, das habe ich mal gehört.
Gab es das bei euch auch?
Ich glaube ja, aber was
das,
warte.
Jetzt kommt's, jetzt meine Frau hat fast gekotzt, als ich das erzählt habe. Das ist ein Reibepfannekuchen in einem Brötchen und dann schön mit Currysoße drauf.
Ist doch geil.
Lecker. Boah, ist das
super
geil.
Gut.
Wirklich, so einmal so ganz so, wie in so einen Schokobrunnen, einmal reingetunkt, so in die Currysoße. Und dann rein in so ein pappiges, am besten schon ein paar Tage altes Brötchen. Mega.
Super gut.
Das Problem war, ich war dann nach Jahren mal wieder beim Saki, letztens essen, und es war fürchterlich. Es war ganz schrecklich. Ich musste feststellen, dass meine Kindheitserinnerung daran, wie das so alles schmeckte, nicht wirklich viel mit der Realität zu tun hatte. Es schmeckte mir jetzt gar nicht mehr, leider. Aber das halbe Hähnchen, so die Haut vom halben Hähnchen,
das liebe ich auch. Ich mache sowas mit meiner Liebsten ja gelegentlich mal zu Hause. Das geht auch im Backofen ganz gut. Also vom Hähnchengrill ist natürlich immer eine Spur geiler.
Aber es wird nie so gut wie vom Hähnchengrill.
Ja, wir kriegen es mittlerweile nah dran hin. Wir machen das so Bierkenn-Chicken-mäßig. Also dass man das so da reinsetzt, genau, dann einpinselt und irgendwie eine Stunde oder so im Ofen lässt. Dann hast du auch so eine knusprige Haut und darunter so saftig zarte Hähnchenbrust. Sehr gut. Ich hatte ja früher als Kind häufiger hier so Matschbrötchen.
Was ist Matschbrötchen? Du meinst
das gute Negerkussbrötchen, wie man damals sagte.
Das Negerkussbrötchen.
Ja.
Das habe ich nie gemocht.
Echt nicht?
Nee.
Ach, das fand ich auch gut. Halt Brot.
Ich glaube, ich habe es aber auch noch nie wirklich gegessen, wenn ich mal drüber nachdenke.
Oh, dann müssen wir das nächste Mal machen, wenn ich in Köln bin.
Da machst du mir ein Negerkussbrötchen rein.
Da mache ich den Negerkussbrötchen, aber sowas von.
Und bei Süßigkeiten, was kam bei dir in diese saure Tüte rein?
Boah, Süßigkeiten war auch als Kind Toffifee habe ich geliebt. Meine liebste Süßigkeit als Kind war Rocher.
Rocher, ja, Rocher ist auch nicht schlecht.
Ja,
ne?
Das ist wie Pralinen mit Nutella gefüllt. Super gut. Rocher fand ich ganz gut. Und so alles, was es irgendwie so an kleinen Scheiß am Kiosk gab. Oder wie man im Pott auch gerne sagt, an der Bude.
An der Bude, ja.
An der Bude.
Oh, ich mochte am liebsten die sauren Zungen. Und ich habe immer dieses, wie heißt das nochmal, das so aussah wie Crack auf der Zunge geprickelt hat.
Wie
so
Crack.
Ja, wie Crack. Genau, wie auf den Zug gekommen. Ja. Wovon man dann abhängig wurde und sich prostituiert hat am Hauptbahnhof.
Ich glaube, Magic Gum oder so mit diesem kleinen.
Magic Gum, voll mit dem kleinen grünen Mann vorne drauf. Ja, genau. Ich habe irgendwann verschwand das aus den Läden.
Ja.
Und ich bin mir bis heute sicher, dass sie dann festgestellt haben, dass das leider wirklich Crack war.
Soll ich dir was sagen? Du musst jetzt stark sein. Das Zeug gibt's noch.
Nein.
Doch, das gibt's noch. Und du weißt ja, dass es auf unserer Hochzeit, wie bei jeder Hochzeit heutzutage, wie bei jeder guten Hochzeit, eine Candybar geben wird.
Also bei unserer Hochzeit gab es keine Candybar.
War ja auch keine gute Hochzeit.
Oh. Wenn nein, das die andere ominöse Frau hört, die zieht hier über den Sack lang.
Ja, ich weiß. Nein, es war eine wundervolle Hochzeit. Nein, auf unserer Hochzeit wird es eine Candybar geben und da ich eine Metrocard habe, waren wir dafür letztens im Großhandel einkaufen und unter anderem habe ich ein großes Paket Magic Gum eingekauft.
Magic Gum.
Auf unserer Hochzeit wird es extra für dich, kannst du dich mit dem Zeug totkippen.
Alter, jetzt baller ich mich komplett weg und dann werde ich irgendwo in der Ecke liegen, wird mir Magic Gum in den Mund kippen, bis ich nur noch aus Prickeln bestehe.
Ja, wir haben nämlich versucht, tatsächlich so Süßigkeiten unserer Jugend und Kindheit einzukaufen für die Candy Bar.
Das ist so süß mit so Candy Bar und so, dass ihr so einen Scheiß macht, aber ihr wisst schon, dass die Leute sowieso so pappsatt sein werden, dass solche Sachen Quatsch sind. Es isst auch keiner mehr um 0 Uhr. Es gibt ja immer noch den 0 Uhr Mitternachtssnack. Da sind die Leute stinkbesoffen und voll im Arsch.
Da gibt's bei uns auch noch was zu essen. Aber ich will hier nicht zu viel spoilern. So.
Ja, Reini, du hast es mir ja schon geschickt. Ja. Ich weiß ja schon, was da kommt. Was gut ist, was mir gut gefällt. Und hast du mir denn auch schon den Text geschickt mit den Sachen, die du mir schreiben wolltest, Reinhard?
Wir hatten noch ein Thema heute, oder?
Warte Reinhard. Mal.
Ja, ich weiß, ich muss das noch machen. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Reinhard, ich fahre in 7 Tagen in Urlaub. Wenn ich es bis dahin nicht habe, sage ich es ab.
Ja, das ist mir durchaus bewusst. Mehr Druck bitte.
Reinhard, du hast dich gerade überlegt, ob du heute Abend Serie guckst oder ob du dir einen runterholst oder ob du Uncharted 4 spielst. Ich kann dir sagen, was du machst, Kollege. Du setzt dich mal schön hin und dann schreibst du mal ein bisschen deine Feelings runter. Das tut dir gut. Kannst du nicht,
kann,
ne?
Kann ich dir das nicht einfach als Podcast aufnehmen?
Reinhard, ist das so schwer für dich?
Ja, ich weiß
warum?
Nicht, was ich schreiben soll.
Du hast ihr doch auch einen öffentlichen Heiratsantrag gemacht, Reinhard. Ja, und? Das war nicht mal so schlecht.
Nicht mal so schlecht.
Na, also ehrlich gesagt, ich habe gedacht, als du damit anfingst, ich saß zu Hause vorm Videostream, habe ich meine Frau angeguckt und habe gesagt, er wird gleich sterben. Ich habe wirklich gedacht, du fällst einfach so vornüber, fängst an zu sabbern, dein Auge zuckt und du bist tot. Deswegen habe ich gedacht, du stirbst dabei und du warst relativ cool.
Ja, das geht. Das, teilweise kann ich das.
Und dann kannst du das wieder gar nicht, ne?
Nee, ja, ich...
Deine Coolness ist sehr portioniert, so
ich
wie...
Ich bin nicht so gut im Schreiben.
Reinhard, du hast ein Buch geschrieben.
Ja, ich weiß. Das hat auch lange gedauert.
Reinhard, du wirst dich heute Abend, morgen früh bekomme ich eine DIN-A4-Seite über euer Kennenlernen, ein, zwei lustige Anekdoten, die ihr zusammen erlebt habt. Völlig egal, wie banal, einfach eine schöne Anekdote. Keine Ahnung, ihr wart zusammen beim Abendessen und du hast dir in die Hose geschissen. Du wolltest eigentlich einen fahren lassen, aber du hast dann einen mit Land gemacht. Weißt du, hast du richtig einen reingedrückt. So. Und dann hast du so ein Hüsterchen gemacht, hast ihr gesagt, ich gehe mal kurz auf Toilette. Und dann hast du auf Toilette gemerkt, dass du dich eingekackt hast. Und dann hast du versucht, im Herrenklo, wie so ein Irrer, deine Unterhose auszuwaschen. Das hat nicht funktioniert. Die Leute kamen rein und waren angeekelt. Und deine Frau saß schon irgendwie am Tisch und war total irritiert, dass du nicht zurückkamst. Und hat schon den Kellner angesprochen. Dann kam das ganze Kellnerteam. Und die haben den Notruf gerufen, weil die dachten, du wärst auf dem Klo zusammengebrochen. Und als dann der Notrufdienst, als die Sanitäter dann ins Klo kamen, standst du da mit deiner nassen Unterhose in der Hand und hast dir noch so einen Restfurz noch in deine Jeans gedrückt.
Ich finde es sehr interessant, wie du öffentlich dein erstes Date verarbeitest.
Ich habe mir wirklich mal bei einem Date in die Buchse geschissen. Das war nicht so cool. Das Date hat aber nicht stattgefunden. Ich bin dann wieder nach Hause gegangen. Ich war so aufgeregt, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Ich habe die Frau nie wieder gesehen. Ärgerlich. Reini, so eine Anekdote, die brauchen wir. Andernfalls erfinde ich eine Anekdote und die wird so peinlich für dich sein.
Nein, mir fällt schon was ein. Ich schicke dir, ich schreibe heute Morgen.
Reinhard, ich habe nachgeschaut, 19 Mal daran erinnert.
Nein.
19 Mal.
Nie im Leben.
19 Mal. Nie im Leben. Und ich habe dir vor 3 Tagen eine Deadline geschickt.
Du weißt, dass
das
nach 3-4 nicht 19 kommt, oder?
Reinhard, ich habe dir bei der letzten SMS, die ich dir schrieb, habe ich geschrieben, dies ist die letzte SMS.
Ja, ich weiß. Und jetzt kommst du schon wieder mit dem Scheiß an.
Rainer, das ist 3 Tage her und es ist immer noch nichts gekommen. Ja, richtig. Und du erzählst mir, dass du den ganzen Tag nicht weißt, was du machen sollst.
Wann fährst du noch mal in Urlaub? Ist doch noch ein bisschen hin, oder?
Rainer, ich fahre in 7 Tagen in Urlaub.
Ja, sind noch 7 Tage.
Übrigens, liebe Community, es ist bitter, es ist hart.
Da kommen wir zu der harten Stelle. Wir nähern uns ja langsam dem Ende dieser mal wieder etwas längeren Folge. Aber jetzt kommt der Part, wo ihr alle ein bisschen weinen müsst. Im Urlaub machen wir eine kleine Pause, weil Urlaub.
Weil Urlaub.
Ja.
Wir machen Pause.
Das tut uns einerseits sehr leid, andererseits ist das hier eine Spaßveranstaltung, mit der wir ja nicht vorhaben, Geld zu verdienen und Ähnliches. Es soll also auch weiterhin Spaß machen und im Urlaub sollte niemand irgendwie arbeiten und auch nicht vorproduzieren. Das finde ich irgendwie blöd. Also ihr werdet kurze Zeit auf uns verzichten müssen, solange wie der Herr Bielendorfer im Urlaub ist. Gleiches wird auch bei meinen Flitterwochen gelten, weil ich werde garantiert nicht während meiner Flitterwochen Aufnahmeequipment und Ähnliches mitnehmen.
Ja, aber die sind doch, die sind erst im November oder was, ne?
September.
September.
Ja, Anfang September.
Bitte. Aber Rani, 3 Wochen Pause machen gegenüber der Community ist schon ein harter Schritt, ne?
Ja, das tut mir auch sehr, sehr leid, aber was soll man machen, ne? Ich finde, das sollte hier nicht in Arbeit ausarten oder so. Also nicht Arbeit im Sinne, also ne, so Termindruck und so, ist halt irgendwie kacke, oder? Also es ist ja schließlich nicht unser Job. Ja.
Was machst du denn sonst so, Reini? Was machst du denn sonst so?
Wie, was mache ich sonst so?
Was machst du so den ganzen Tag?
Ja, Uncharted 4 spielen. Schlechte Serien gucken, mir einen von der Palme wedeln und ja.
Die Leute glauben jetzt, das wäre Satire, das ist es gar nicht.
Nein, ein Stück weit ist das hier schon unser Job und wir lieben ja unsere Community, aber ich glaube, jeder kann da mal verständnisvoll ein Auge zudrücken, wenn man irgendwie Urlaub hat.
Ja.
Ne?
Wollen wir denn eigentlich dieses Patron mal machen? Patron?
Ja, kann man machen.
Weil ich finde, wenn die Leute, also wenn sie Bock haben, uns irgendwie so ein bisschen zu unterstützen bei der Ausübung dieses Podcasts, dann können sie das ja tun. Das ist ja rein optional, so wie ich das verstanden habe, oder?
Ja, ja, ist es. Aber Patron ist eigentlich für ein anderes Geschäftsmodell gedacht. Wenn du Zusatzcontent noch irgendwie anbieten möchtest, das ist eigentlich eher so,
stellen wir halt einmal in der Woche ein Foto ins Internet, wo du dir eine Zucchini in den Arsch schiebst.
Nein, es gibt aber noch andere Plattformen und andere Möglichkeiten, da können wir uns mal drüber unterhalten. Es gibt noch was, das dann auch auf deutschem Grund und Boden, das nennt sich Steady. Das ist
auf deutschem Grund und Boden, Reinhard.
Ja,
im Vaterland der Vaterländer, meinst du?
Genau, im Europa der Vaterländer. Nee, das hat andere Gründe, und zwar steuerliche. Patreon sitzt im Ausland und das war teilweise mal für die Steuererklärung relativ unangenehm, weil du eigentlich also irgendwie jeden Spender einzeln halt mit Adresse und allem Scheiß nennen musst und so weiter. Das war mal sehr kompliziert, ist mittlerweile einfacher, weil das Finanzamt da auch irgendwie so mit halbem Auge zu das irgendwie akzeptiert und wenn du dann noch umsatzsteuerpflichtig bist, wird es noch mal komisch, weil das halt im Ausland erwirtschaftetes Bla ist. Also nicht so geil, kurz gesagt. Und außerdem
nicht so geil.
Ja, und weiß nicht, wenn uns Leute unterstützen wollen, können wir mal gucken, ob wir das irgendwie über Steady machen. Da bleibt zwar auch wieder ein gewisser Prozentsatz Geld bei der Plattform.
Ja, hin, 25%, aber nicht
so viel.
Reinhard.
Nein, so viel ist es nicht, um nochmal drauf rumzureiten. Wir können ja mal gucken. Also irgendwas finden wir schon. Wir sind mit der Planung für den Kinoabend weiter. Ein Stück weit, wir haben Kontakt mit einem Kino in Dortmund, müssen jetzt gucken, ob das da passt und geht. Wenn ja, wird das Ganze so ungefähr irgendwas zwischen 250 und 300 Plätze haben, die wir hoffentlich füllen können.
Reinhard, bitte.
Was denn?
Natürlich werden wir die füllen.
Ja,
schau mal. Die Leute lieben dich. Allein dich mal in Persona zu sehen, das ist so wie das Monster von Loch Ness.
Mach's gut.
Tschüss.
Nein, ja, so kurz gehen wir jetzt auch nicht raus. Nein.
Wir gehen gar nicht raus.
Nein, wir gehen nicht raus. Nee, wir kümmern uns drum. Sowas wie Steady oder so können wir uns auch gerne mal drum kümmern. Können wir nachher mal schauen. Das war eine wunderschöne Folge. Die nächste Folge erscheint vielleicht in einer Woche, wenn wir eine Folge vorproduzieren sollten, was ich aber für eher unwahrscheinlich halte, weil, wie gesagt, Urlaub sollte Urlaub sein. Und ansonsten hören wir uns nach deinem Urlaub wieder, würde ich sagen.
Wir hören uns
frisch, fromm, fröhlich, frei.
Von der Leber weg. Ja. Lass dir gut gehen, Reini.
Du auch. Bis dann.
Haha, da sind wir schon wieder.
Wir haben mal wieder noch was vergessen, wie immer.
Wir haben wieder was vergessen, Reini, weil wir uns immer um Kopf und Kragen reden. Das ist das Ding.
Wir könnten noch so eine Post-Show einfügen, wo wir...
Genau, wir machen einfach den... Wir starten wieder von neuem. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Deine Lieblingssüßigkeiten. Nein, wir haben die Musik vergessen.
Ja, wir haben die Musik vergessen. Und wir, bei den Süßigkeiten, da sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren auch eigentlich noch gar nicht durch damit, ne? Weil... wir haben gar nicht über die ganzen feinen, schönen Sachen, die es damals an der, ne, die es so am Kiosk gab, so wie die Leckmuschel, der Push-Pop.
Alter, die Leckmuschel, komm schon, das ist, der Push-Pop. Wenn man ehrlich ist, das ist das Oralverkehr-Vorbereitungsset gewesen, ja. Die Leckmuschel. Die Leckmuschel. Hat wirklich irgendjemand mal wirklich eine Leckmuschel gekauft, sich zu Hause hingesetzt und daran geleckt, das macht doch keiner, Reinhard.
Hat man rausgehebelt, oder?
Rausgehebelt. Eigentlich war das doch auch nur ein kaputter Lolli. Das war doch Quatsch, oder? Ja. Gibt es das noch, die Leckmuschel?
Ich glaube nicht. Oder? Ja, wahrscheinlich gibt es das doch noch, wenn man, wenn es nicht irgendeine Richtlinie gibt, dass man daran erstickt. Die 1001 Lutscher, also so Chupa Chups und...
Ja, mochte ich alles nicht.
Ach, du bist auch ein Weichei.
Warst du ein Lutscher?
Was? Ich mochte Lutscher, ja. Das so, ja, Lutscher. So zum Zunge einfärben und so. Die gibt es ja auch alle immer noch. Das. Naja, kommen wir zu dem, was wir eigentlich vergessen haben.
Ja, Musikempfehlung. Ich habe den schönen Film Atomic Blonde am Wochenende gesehen.
Oh, der ist auch neu auf Netflix oder Prime oder so.
Irgendwo Prime, mittelschwere Empfehlung. Ist schon sehr strange, aber kann man sich auf jeden Fall geben.
Worum also, geht's?
Oh, spielt im Kalten Krieg, eigentlich James Bond mit einer Frau im Kalten Krieg im weiten Sinne.
Ah, okay.
Bisschen unemotional, aber wirklich nicht schlecht. Und ich fand, da kam ein Song vor von David Bowie, den ich nicht kannte, Cat People, Putting Out Fire. Den würde ich euch jetzt mal ans Herz legen.
Okay.
Cat People, Putting Out Fire, genau. Den fand ich echt, der ist in meinem Ohr hängen geblieben. Er ist von 1982, ziemlich langsame Nummer erstmal, aber hat irgendwie einen guten Verlauf. Nicht dein Ding, Reinhard, aber ne, ja, kann man ja mal empfehlen.
Ja, muss ja nicht, das ist...
Dann sag du mal deine Empfehlung.
Ich hätte eine Band-Empfehlung mal wieder. Ich empfehle ja gerne ganze Bands oder Alben. Und ich schicke dir mal ein Bild dieser Band. Die sehen nämlich, also sehen sehr sympathisch aus und die sehen nicht so aus wie die Musik, die sie machen. Zumindest wenn man so in die Gesichter schaut. Die Band heißt From Autumn to Ashes.
Die sehen aber fröhlich aus.
Ja, es ist, es ist auf die Fresse Musik.
Der in der Mitte sieht aber gar nicht so, also die sehen nicht aus wie Leute, die anderen auf die Fresse gehen.
Nee, genau, die sehen nicht aus wie auf die Fresse Musik, aber die machen auf die Fresse Musik und davon recht gute. Ich glaube, die gibt es leider nicht mehr, die haben sich, glaube ich, aufgelöst. Aber gute Musik. Willst du reinhören?
Dann mache ich mal The After Dinner Payback.
The After Dinner Payback.
In die Warte.
Das ist explicit, so. Ne?
Ja, und?
Ja. Also sagen wir mal so, die Band ist so alt, dass, also 2008 haben sie sich aufgelöst, die Website von denen ist eine MySpace-Seite.
Okay, wow. Aber ja. Das Bild sieht gar nicht so aus, als wenn das so alt wäre.
Ja, aber wie gesagt, 2008 laut Wikipedia haben die sich aufgelöst.
Dann gebe ich jetzt noch eine Empfehlung. Camp Kill Yourself, CKY, 96 Quiet Bitter Beings.
What?
Ja,
Camp Kill Yourself?
Camp Kill Yourself, genau. Okay. Das ist so ein bisschen aus dem Umfeld von Jackass aus den 90ern.
Okay.
Die hatten begleitend, Ben McGurra hatte begleitend so eine Show, wo er um die Welt gereist ist. Oder eine Show, das wäre ja so.
Ah, das kenne ich sogar.
Camp Kill Yourself, wo sie irgendwie Scheiße im Ausland gemacht haben, in Geysire reingesprungen sind und so. Und da lief im Hintergrund dieser Song, der von der Band von denen, von der befreundeten Band von Ben McGurra, glaube ich, eingespielt wurde. Und der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich finde auch bis heute, dass der stark ist. Also der hat so ein, der passt einfach. Ich spiele es mal hier an.
Die ganzen Jungs waren auch vollkommen durch, ne? Ah doch, kennt man doch. Warum kenne ich das denn? Welches? Welches Lied war das?
96 Quiet Bitter Beings.
Warum kenne ich das? Also woher kenne ich das sonst noch?
Eine berechtigte Frage. Ich habe keine Ahnung, Reinhard, woher du das noch kennst. Hm. Kann sein, dass es mal als Filmmusik verwendet worden ist oder so.
Das kann gut sein. Aber ich kenne es auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, woher. Ich habe es vor kurzem, glaube ich, sogar noch irgendwo gehört. Ich glaube, das ist wirklich irgendwo Soundtrack oder so von irgendwas gewesen. Naja. das ist so wie hier bei FIFA war doch jahrelang Blur, oder? Das konnte man da auch irgendwann nicht mehr hören.
Song 2 meinst du?
Ja.
Ja, ja, aber ja, trotzdem geil. Ah. Hm. Ja, so,
ah, Kaka. Es kam in Tony Hawk Pro Skater 3 vor. Vielleicht kenne ich es da.
Stimmt. Ja. 96 Great Builder Beings?
Ja.
Das kann sein.
Also, nee, oder? Doch, ja, genau. Doch, der kam in Tony Hawk Pro Skater 3 vor. Und das habe ich relativ viel gezockt. So wie die ganzen Tony Hawk-Teile. Hm. Nun ja, das wäre es dann mit der Musik. Oder hast du noch was?
Nö, das wär's. Gut, ich habe zwei, du hast nur einen. Aber
ja, ich weiß, aber ich habe dafür eine ganze Band empfohlen.
Voll gut, Reini.
Ja, super, ne?
So, dann macht's gut, ihr Lieben. Wir grüßen aus dem Urlaub und lasst euch gut gehen.
Bis dann.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer sau doof. Also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern, sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Sagst, also lass uns doch einfach vor, was
hier steht. Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's. Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir. Cashrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
selbiges
Wort.
Selbiges Wort.
Das hab ich noch nie
gehört.
Steht
so im Text, ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, aber ganz ehrlich, ich lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Cashrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Cashrau Beros. Ich bin nur ein Olla-Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.